You fucked me over in the past, but this is huge. This is serious. Promise me that you'll keep your mouth shut, because if you fuck me over this time, I swear to God, I will beat the shit out of you.
You and what army?
I'm serious.
I'm serious, too. You and what army?
Promise me.
All right, get off of me, you nut.
Herzlich willkommen zum Sommer vor Liebe. Müsst ich sagen, zum Sommer vor schwitzenden Liebe. Es sind nämlich hier gefühlt in meinem Podcast sind 35 Grad. Aber eben, darum auch umso geeigneter jetzt wieder eine Spezialreihe anzureissen. Nach dem Adventskalender im Winter 2022 und den Halloweeks im Herbst 2023 bewegen wir uns in den Jahreszeiten weiter rückwärts mit dem Summer of Love. Liebesgeschichten von ein bisschen spezieller oder besonderen Art. Was das genau heisst? Ja, das könnt ihr ganz einfach selber nachhören. In der letzten Episode habe ich das alles erklärt. Ich will nämlich jetzt viel lieber meinen Gast besuchen, den ich heute einladen durfte. Er war bisher bereits bei jeder Filmsünder-Spezialserie zu Gast und deshalb darf er jetzt auch nicht fehlen. Ich sag nur, er taucht hinab zum tiefsten Grund, bringt herauf nur den schönsten Schund, der Trash-Taucher. Willkommen wieder hier zurück bei den Filmsündern, Steffen!
Ja, danke, danke. Gern geschehen, gerne wieder hier. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Oh, das freue mich natürlich auch. Wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt, eigentlich ganz gut, eine solche Reihe zu machen in diesem heißen Sommer, in diesem Sommer, in dem sehr viel läuft. Bei dir hat man gehört, bei mir auch. Und deshalb so ein bisschen Liebe reinzubringen, kann ja gar nicht schaden.
Ja, und wenn mal was anderes läuft außer der Schweiß, also dann bin ich immer froh drum. Und hey, come on, ein bisschen Liebe im Sommer, das schadet doch nicht. Lieber Liebe als Hiebe.
Es gibt da nichts Schöneres als so eine verschwitzte Umarmung, ein verschwitzter Kuss oder so die Körper aneinander reiben.
Genau, so in Zeitlupe, dass richtig so die Schweißperlen dann in die Kamera am besten noch fliegen und ach, das ist die wahre Liebe.
Viel Liebe gab es übrigens auch für unser letztes Zusammentreffen. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, es ist eigentlich wahnsinnig, als wir über die komplette Phantasm-Reihe gesprochen haben in den Halloweeks.
Oh yeah.
Den lieben Kühne, den du ja auch kennenlernen durftest, der hatte gerade Bock, die Reihe wieder zu schauen. Also garantiert, oder da haben wir definitiv das Ziel erfüllt. Und mein Vater, der mir ja die Reihe geschenkt hat, der hat auch natürlich sich einen Kommentar nicht verklemmen können. Er hatte sehr Freude an deiner Expertise, weil ich ja die Filme als zum ersten Mal gesehen habe. Und du da mit deiner Erfahrung auch ein bisschen Niveau reinbringen konntest. Das habe ich jetzt paraphrasiert, er hat es nicht genau so gesagt, aber er hat gesagt, ja, es war schön, weil ich da ein bisschen anderen Zugang hatte und teilweise Sachen in Frage stellte, die du dann natürlich als jahrelanger Fan, der eine engere Bindung zu dieser Reihe hat, auch ein bisschen aufdrösen konnte. Auch das war schön.
Ach, das hört man doch gerne. Danke an Bodus Fadi an der Stelle. Dankeschön.
Liebe Grüße gehen raus. Dieses Mal hast du dir einen Film auswählen müssen aus Kategorien, die ich dir vorgegeben habe zur Wiederholung. Bro, Sis und Bro, Sis, Man, Sis, also Freundschaften zwischen Männern, Frauen oder Frauen und Männern. Dann Objektophilie, also Liebe zu Gegenständen. Das Schöne und die Biest, Liebe, bei der mindestens eine der Personen auf irgendeine Art und Weise ein Monster ist, auch natürlich im übertragenen Sinne. Dann Liebe zwischen zwei Menschen mit großen Altersunterschieden oder Liebe zum Essen. Und du, Steffen, hast dich für die erste Kategorie entschieden. Weshalb?
Ich weiß ja nicht. Ich habe gedacht, komm, wir nehmen immer normalerweise so verrückte Sachen irgendwie durch. Ich meine, hey, Leute, die irgendwie auf Nudelsuppen oder sowas stehen und zwar weit über den normalen Genussmoment hinaus, die finde ich auch mega spannend. Oder Leute, die sich in irgendwelche stockholmschen Syndromabhängigkeiten mit irgendwelchen Monstrositäten begeben. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn man mal wirklich so eine Bro-Love durchnehmen kann, so eine Bromance-Geschichte, da hat mir einfach wirklich schon seit Jahrzehnten was unter den Nägeln gebrannt. Und ich glaube, ich habe ich habe nicht lange überlegen müssen, als ich meinen Vorschlag dir geschickt habe. Und ich war auch sehr froh, dass du dem zugestimmt hast und nicht gesagt hast, nee, das können wir hier nicht bringen.
Es ist Clerks 2 geworden von Kevin Smith. Ich fand's ja auch toll, dass du den vorgeschlagen hast, so wie ich es auch schon toll gefunden habe, dass du die Phantasm-Reihe letztes Jahr vorgeschlagen hast, wo ich auch nie darauf gekommen wäre, dass die kommt, und das hat sich ja perfekt oder hat perfekt gepasst, da ich ja die Reihe hier rumliegen hatte und einen guten Grund brauchte, um sie mal zu schauen. Und Clerks 2, ja, vielleicht müssen wir zuerst mal ein bisschen über diesen Kevin Smith überhaupt reden. Dem wird ja nachgesagt, oder er hat so ein bisschen den Status als Kultregisseur, kann man sagen, wobei eben dieser Begriff in der Filmbubble nicht mehr so gern gehört wird, Kult, aber es ist schon ein bisschen so, er ist der Regisseur, Drehbuchautor, Darsteller selber und ein selbsternannter Comic-Nerd. Ich sage nur, seine Tochter heißt Harley Quinn Smith, dass seine Frau da eingewilligt hat, spricht auch schon Bände.
Oh ja.
Und ja, also den Film, den wir heute besprechen, der gehört zu dieser sogenannten New Jersey Filmreihe, die 1994 den Auftakt hatte mit Smith-Regie-Debüt Clerks. Feiert dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum. Deshalb auch passend, dass wir über Clerks reden. Was diese New Jersey-Filme ausmacht, ist, dass immer wiederkehrende Figuren auftauchen. Und eben nach Clerks sind das Filme wie Mallrats geworden, Chasing Amy, Dogma, Jay and Silent Bob Strikes Back, Clerks 2 eben, der heute besprochen wird, Jay and Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie, Jay and Silent Bob Reboot und eben zuletzt Clerks 3, also die zweite Fortsetzung zu Clerks, der eben das Debüt war von Kevin Smith. Hat quasi eigentlich schon lange vor dem MCU sein eigenes Cinematic Universe kreiert, der gute Herr Smith.
Ja, das, ich glaube, es heißt ja auch, weil sein Produktionsstudio heißt ja, glaube ich, View Askew, und dieses ja, Askew-Universe oder Smithy-Verse, wie man es nennen will. Ich muss auch sagen, es ist ein Universum. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das so lange auch entwickelt, weil bei manchen hört es schon nach 2 Filmen auf. Aber er hat es ja wirklich bis in die Neuzeit durchgezogen und auch wirklich über so viele Formate. Also er hat ja nicht nur Filme gemacht, ich habe auch ganz viele von seinen Cartoon-Geschichten gesehen. Er hat ja selbst auch Comics gezeichnet mit seinen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal seinen beiden Zugpferden, Jay und Silent Bob, die er ja geschaffen hat, wofür er ja bis heute kultisch verehrt wird, kann man schon so sagen. Ich träume bis heute immer noch davon, mal den Secret Stash in New Jersey zu besuchen, aber ich habe es noch nicht geschafft und ich hoffe, ich schaffe es, ja, solange es das Teil noch gibt, irgendwann mal. Und ich hätte auch nie gedacht, bei den Clerks-Filmen gerade, ich war sehr, sehr überrascht, dass irgendwann auf einmal dieser dritte Teil irgendwann aufgeschlagen ist, wo ja ganz lange fraglich war, kommt er nicht, wird's eine Serie, wird's ein Cartoon, ein Comic, was auch immer. Und dann wurde, nein, es wurde ein Film. Wobei ich aber sagen muss, ich weiß nicht, kennst du den dritten Teil?
Das war eben ein bisschen so, wie, dass ich gedacht habe, ja, jetzt, wenn wir über Clerks 2 sprechen, muss ich Clerks 1, Achtung, Schande, muss ich überhaupt mal schauen? Ich hatte den immer noch nicht gesehen. Ich habe den immer so auf der Watchlist so mitgeschleppt. Und im Zuge dessen, dass du Clerks 2 vorgeschlagen hast, da habe ich gedacht, nein, jetzt musst du den sehen. Habe mir den Film auf Blu-ray bestellt, habe ihn dann auch in der natürlich längeren Fassung geschaut, die ja qualitativ etwa so ist, stelle ich mir vor, wie deine ältesten Videokassetten, die du ja noch immer sammelst.
Ja.
Oder hast du es mittlerweile aufgegeben, rein aus finanziellen Gründen, oder ist das immer noch hoch im Kurs bei dir?
Ich habe inzwischen tatsächlich schon die dritte Bank vergrault, aber ich habe noch ein Mikrofon und ein Regal voller Videokassetten und die Sammlung wächst und wächst. Es ist ungesund in jeder Hinsicht, aber ich habe noch ein paar Organe zum Verpfänden, von daher, es geht weiter.
Ja, man muss ja auch für seine Leidenschaft etwas hergeben können, ja, oder? Und eben, bei, ich muss ehrlich sagen, ich, der ja auch als Videokind aufgewachsen bin, diesen Clerks, den ersten, in dieser Qualität zu sehen, das war schon ein bisschen ein Nachhausekommen auf eine Art und Weise. Also, aber eben, du hast ja was anderes gefragt. Und deshalb habe ich gedacht, okay, dann bin ich perfekt vorbereitet und habe dann erst gemerkt, Stimmt, es gibt ja noch einen dritten Teil. Da bin ich dann drüber gestolpert, habe mir noch überlegt, ob ich den schauen soll, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast. Habe mir aber dann gedacht, nein, jetzt warte ich, was du dazu zu sagen hast dann, weil je nachdem werde ich den noch nachholen oder ich werde es sein lassen.
Also ich will jetzt nicht zu viel für den dritten vorweggreifen, aber ich glaube, es gibt auch einen relativ großen Tenor und in der Fanszene dazu und ich bin in der Riege unterwegs. Ich sehe ihn als sehr unnötig an. Da war ich traurig, dieses Fazit ziehen zu müssen, aber er war leider unnötig, weil Teil 2 für mich der perfekte Abschluss dieses kleinen Quickstop-Universe einfach war.
Da müssen wir dann sicher noch drauf eingehen, wenn es dann wirklich um den zweiten Teil geht. Aber ich denke jetzt, dass es vielleicht doch trotzdem einige Menschen gibt, die diesen Kevin Smith nicht kennen, das New Jersey Universe nicht kennen und auch andere Filme von Kevin Smith. Er hat ja nicht nur in dieser New Jersey Saga Filme gedreht, es hat doch noch andere gegeben. Jersey Girl, wobei eben, da kommt ja der Name Jersey wieder vor, aber da spielen die Charaktere aus den anderen Filmen keine große Rolle. Zack and Miri Make a Porn, Cop Out, Red State, Tusk, Yoga, Hosers, alles Sachen, die eben außerhalb dieses Universums spielen. Also er hat ein recht üppiges Oeuvre an Filmen, die er gemacht hat, dieser Kevin Smith. Wie stehst du allgemein zu diesem Oeuvre, wenn man so die Vita anschaut von Kevin Smith, vielleicht auch in deiner eigenen Filmpräferenz einordnen müsstest, wo steht der da?
Ja, bei Kevin Smith, das ist so dieser typische Fall von ein großer Fisch in einem kleinen Tümpel, hatte ich so ganz lange das Gefühl, weil solange er sich irgendwie mit diesem New Jersey-Thema aufgehalten hat, hat man immer gemerkt, ach, das kann er irgendwie super verpacken. Und dann kam ein kleiner Ausreißer, also Jersey Girl, schöne kleine romantische Geschichte. Und ja, ich mag es ja einfach auch, dass Kevin Smith und Ben Affleck einfach ja auch, das ist ja eine Freundschaft und ich finde es so geil, dass er bis heute immer noch diese Freundschaft pflegt und Ben Affleck, egal wie prominent er war, ob er schon Batman war, immer noch seine Cameos abliefert und damals, gut, hat halt Ben Affleck sich mit einem kleinen Mädchen darum geprügelt. Aber einer meiner Ausflüge außerhalb von New Jersey, den ich bis heute richtig geil finde, ist Zack and Miri Make a Porn. Und einfach nur, weil ich Seth Rogen vergöttere. Ich liebe diesen Mann. Ich liege diesen Lockenkopf mit seinen verrückten Kifferfilmen, die ich mir hoch und runter angucken kann. Und der Film, der war so für mich so wirklich so, ach, mal was anderes, mit auch, aber genauso lustig geschrieben wie seine vorherigen. Ja, und danach kam irgendwie so für mich so ein Downer in Form von Cop-Out. Weil da hat er ja versucht oder wurde angeworben, ich sag jetzt einfach mal von Mainstream Hollywood. Und wenn man mal heute so schaut, in Interviews dazu, ist es, glaube ich, immer noch sein meist, also auch von ihm meist gehasster Film. Und einer der großen Faktoren, warum er ihn so nicht leiden mag, ist, glaube ich, Bruce Willis, der eine ziemliche Arschkrempe scheinbar bei den Dreharbeiten auch war. Und ja, es hat danach dann so seine Hollywood-Karriere ein bisschen begraben. Also er ist dann nie so über diesen Indie-Ruf rausgekommen und hat dann ja nur so seine eigenen Dinger gemacht. Ich mag seine verrückten Sachen wie Tusk zum Beispiel. Also mal ganz ehrlich, einfach nur zu sagen, du nimmst so jemanden wie Justin Long und steckst den in so ein selbst handgenähtes Walross-Kostüm aus Menschenhaut. Fantastisch. Ich liebe diesen Film. Egal, was da Leute sagen. Ja, und danach hat er, glaube ich, ich habe so das Gefühl, so das Filmische ein bisschen aus den Augen verloren. Er hat ja unheimlich viel anderes gemacht. Sein Podcast, ich glaube, der heißt auch Smodcast, genau, den habe ich früher auch sehr oft gehört. Inzwischen bin ich ein bisschen raus, aber ich hatte so das Gefühl, er hat dann andere Dinge getan. Aber hey, durch ihn haben wir auch, finde ich, eins der geilsten He-Man-Remakes aller Zeit oder Fortsetzungen bekommen. Also die neue Cartoon-Serie, die wurde ja von ihm mitgeschrieben und produziert und ich finde die ultra geil.
Die fehlt mir natürlich noch, muss ich jetzt hier zugeben. Ja, mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir. Also ich habe ihn auch ziemlich abgefeiert. Ich kann gar nicht mehr sagen, welches der erste Film war. Wahrscheinlich sogar Jay und Silent Bob Strikes Back, witzigerweise, weil wir da mal im Urlaub waren und dann so im Kaufhaus so ins DVD-Regal geschaut haben. Da war dieser Film und da waren wir sowieso so im Stoner-Alter und haben gefunden, ja, der ist sicher witzig. Und dann haben wir den Film geschaut und haben natürlich all die Anspielungen gar nicht kapiert, die da gemacht werden, weil man muss ja irgendwie wissen, wo kommen die Typen her und auch all die Gastauftritte der Figuren, die es schon vorhin gegeben hat. Und das hat mich so ein bisschen angestachelt, dann die älteren Sachen auch zu schauen. Ich habe dann eben mit Mallrats weitergemacht und dann so ziemlich chronologisch dann weitergeschaut. Und irgendwann so nach Clerks 2 und Second My Remake a Porn hat es bei mir dann aufgehört, so ein bisschen dieser Spaß, weil es mir dann, vielleicht habe ich auch zu viel aufs Mal geschaut, keine Ahnung, bei Cop Out war ich dann out.
Ja.
Den habe ich angefangen, ich glaube nach 20 Minuten, halbe Stunde höchstens, habe ich den ausgemacht und nie wieder eingelegt. Und ich glaube, das war vor etwa 10 Jahren und seither habe ich, glaube ich, keinen Kevin Smith-Film mehr geschaut, bis kurz vor diesem Podcast.
Wow, okay, das nennt man mal Abstinenz.
Es war nicht bewusst irgendwie, es hat mich einfach nicht mehr so groß interessiert.
Ja.
Ich habe ja auch gesehen, dass dieses Jay und Silent Bob Reboot rauskam vor ein paar Jahren und eigentlich hätte ich da ja voll drauf anspringen müssen, aber ich habe dann auch von Fans gehört, wenn du Fan bist von diesen beiden Typen, dann ist es eher eine Enttäuschung. Ich weiß es eben nicht, ich kann es nicht beurteilen.
Ja, doch, also das ist genau diese Sache, als er dann, der kam 2019 und ich hatte so das Gefühl, also auch für mich selbst, dass er dann einfach selbst auch zu lange raus war aus seinem eigenen Universum und jetzt kam er zurück. Ich meine, zwischen Strike Back und Reboot liegen ja, ich glaube, 18 Jahre. Also das sind ganze Generationen entwachsen in der Zeit und Strike Back und sowas, ich habe den auch wie du früher mit Freunden hoch und runter gesuchtet. Dogma war der provokanteste Film, den ich damals als 14-Jähriger irgendwie kannte. Ich habe den auf jedes katholische Jugendzeltlager mitgenommen, einfach nur um die Pfarrer zu ärgern. Und ja, und dieses Reboot und von Jay und Silent Bob, zwei Figuren, die ich super gerne mochte, super auch viel Identifikation für mich gestiftet haben. Also Jay ein bisschen weniger, aber Silent Bob habe ich immer sehr, sehr hart gefühlt, weil ich auch eher so ein ruhigerer, in mich gekehrter Typ war. Aber der Reboot-Film war dann so für mich ein Anzeichen, oh, er versucht jetzt hier zurückzukehren zu seinen Wurzeln, aber irgendwie zündet das heute nicht mehr. Und ja, Clerks 3 hat es dann einfach bewiesen, sorry Kevin Smith, aber du hast einfach deine Wurzeln, also entweder sind sie vertrocknet oder sie sind der Topf, in dem der das Bäumchen pflanzen wollte, war einfach nicht mehr zeitgemäß. Es war einfach so ein altes, löchriges Scheißteil, wo alles unten raus bröselt. Das hat nicht mehr gefruchtet. Überhaupt nicht. Das ist schade.
Ja, ist ja noch vielfach so. Eben, als du vorhin gesagt hast, der hat sich mehr auf andere Sachen konzentriert. Da hat bei mir so im Hinterkopf immer noch so mitgeschwungen. Oder er hat eben probiert, so diese Dinge wieder auszugraben, die ihn mal früher bekannt und beliebt gemacht haben, aber kommt dann wahrscheinlich nicht mehr ganz an das heran. Und ich bin ehrlich gesagt froh, habe ich jetzt darauf verzichtet, Clerks 3 zu schauen, jetzt wo du mir gesagt hast, dass eigentlich der zweite der perfekte Abschluss ist. Ja, muss ich mir überlegen, vielleicht wenn ich mal doch 1-2 zu viel getrunken habe und dann plötzlich so Bock bekomme, schaue ich ihn vielleicht dann trotzdem noch.
Ja.
Ja, aber was mich noch interessieren würde, ich habe dir ja vorhin gesagt, wie ich zu Kevin Smith gekommen bin. Wie war es eigentlich bei dir? War es bei dir so richtig schöner Einstieg mit dem ersten Film oder war das auch irgendwo mittendrin?
Also tatsächlich mittendrin. Also ich glaube, bei mir der Einstieg war sogar Dogma. Einfach nur, den hatte irgendein Freund damals aufgerissen und hat gesagt, ey, guck dir den mal an. Gott ist eine Frau und da gibt's Käsehüte und keine Ahnung was. Da habe ich gedacht, was ist da los? Und da habe ich mir den angeguckt, ich glaube im Fernsehen sogar. Der lief damals regelmäßig, ich glaube auf ProSieben oder so Geschichten, immer mal gerne im Abendprogramm. Und da kannte ich auch keine dieser Figuren, ich habe keinen dieser Insider-Jokes verstanden. Ich weiß nicht, ich habe nicht gewusst, warum sagt Jay Downs Nugans, ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber genau, Dogma. Und dann, ich glaube, dann bin ich tatsächlich die Rolle rückwärts, aber nicht zu Clerks gegangen, sondern zu Mallrats. Bis heute, glaube ich, ja, die größte Office Bomb von Kevin Smith, die ja fast seine Karriere irgendwie mal zerstört hat, hat er in einem Podcast erzählt, weil der so schlecht ankam. Aber ich mochte dieses, die Typen hängen in einem Kaufhaus rum, gucken sich irgendwelche komischen Bilder an und gucken, sehe ich da jetzt ein Segelboot oder nicht, wischen sich mit dem Arsch durch irgendwelche Schokobrezeln und drücken sie Michael Rooker in die Hand, der einen richtig arschigen Showmoderator spielt. Und da war ich dann auf einmal drin und den ersten Clerks, ungelogen, habe ich erst ja mit paar und 20 gesehen. Einfach nur aus dem Grund, weil du ihn auch gar nicht so einfach bekommen hast. Es gibt ja keine deutsche Synchrofassung davon. Du hast ihn nur auf Englisch mit Untertiteln bekommen. Der lief nie irgendwo im Fernsehen. Es gab ganz, ganz lange, habe ich auch nie eine DVD davon in die Finger bekommen. Lustigerweise habe ich erst vor kurzem für einen Euro mir eine alte VHS, also die deutsche VHS-Fassung, aber die ist ja auch auf Englisch. Und ja, ich war damals noch nicht so gut in Englisch in der Schule, bin ich ehrlich. Da habe ich den auch wahrscheinlich so umschifft und habe mir lieber zum 5000. Mal Jay and Silent Bob Strike Back angeguckt, weil ich auch die Synchronsprecher da großartig finde. Also Simon Jäger als Jay ist bis heute mein Herzenssynchronsprecher. Aber, also ich habe wirklich so irgendwie zwischendrin, also in seiner Anfangsphase schon, aber dann irgendwie zurück und wieder nach vorne. Aber es ging mir dann wie dir, so nach Zack and Mary Make a Porno war ich auch ganz lange raus. Red State, muss ich gestehen, habe ich bis heute nie vollständig gesehen. Ich wusste nur, er soll sein provokantester Film, sein ernsthaftester Film sein, wegen Missbrauch in der Kirche und keine Ahnung was. Ich bin wirklich erst dann bei Tusk wieder eingestiegen. Und das war ja 2014, Gottes Willen. Also, so eine riesige Lücke klafft da bei mir.
Ja, dann geht's uns irgendwie ähnlich. Also klar, du hattest weniger lang oder brauchtest weniger lang, um Clerks überhaupt mal zu schauen. Bei mir ist es wirklich erst ein paar Tage her. Und auch interessant eben, dass das mit der deutschen Fassung wusste ich gar nicht. Ich habe mich zwar schon kurz gefragt, warum das da auf meine Blu-ray nur die englische Fassung drauf ist, aber da ich Filme mittlerweile sowieso nur noch auf Englisch schaue, hat es mich auch nicht groß gestört, aber dann gibt es effektiv auch keine deutsche Fassung dieses Films.
Ja.
Ist ja auch witzig, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angetönt, der Film ist in Schwarz-Weiß und eben wenn man die längere Fassung, die etwas über 100 Minuten schauen möchte, dann gibt es die auch nur in sehr rudimentärer Qualität, sage ich jetzt mal. Es war ja auch witzig, dass Kevin Smith, nachdem das der Film veröffentlicht wurde, er spielt ja mehrheitlich da in diesem Laden und dass ihm jemand gesagt hat, ja, das ist doch eben die Perspektive der Überwachungskamera und so. Und der so plötzlich, oh ja, stimmt. Und seither in jedem Interview behauptet hat, ja, das war bewusst, wir wollten einfach die Sicht der Überwachungskamera reinbringen. Dabei war einfach nicht mehr Budget vorhanden. $27.000 hat der gekostet und ich glaube, Kevin Smith ist ein großes Risiko eingegangen, hat ja sehr viel von seinem eigenen Geld da rein investiert. Und war trotzdem ein veritabler Erfolg in den USA.
Absolut.
Dafür, was er war.
Ja, er hatte halt auch das Glück, ich meine, diesen Quickstop, in dem sich das Ganze abspielt, den gibt es ja wirklich. Und diese Familie, die den betreibt, ich glaube, Taper oder so heißen die, ich glaube, irgendwie eine indisch stämmige Familie, glaube ich. Und er hat ja dort angeblich auch selbst gearbeitet und ist so überhaupt auf die Idee gekommen und hat die dann gefragt, yo, darf ich hier meinen Film bei euch drehen? Und so nach dem Prinzip, ich mache das als Lohnausgleich oder so. Ich weiß nicht, welche Deals er da geschlossen hat, aber ja, es spielt ja wirklich 95% in dem Laden oder auf dem Laden.
Genau, das kommt ja noch dazu. Und sie haben ja auch mehrheitlich in der Nacht gedreht, weil es da günstiger war. Und deshalb, also vielleicht auch kurz die Handlung erklärt, obwohl die eigentlich nebensächlich ist. Es ist ja eigentlich ein Episodenfilm, obwohl ja die Handlung, die gezeigt wird, nacheinander spielt. Aber irgendwie hat es doch so einen episodischen Charakter, auch durch die Titel, die die einzelnen Kapitel bekommen haben. Aber eben, es geht um Dante Hicks, der dort in diesem Store arbeitet, im Quick Stop Groceries und seinen Kumpel Randall, der daneben die Videothek mehr schlecht als recht betreibt, beziehungsweise dort den Angestellter ist in diesem Laden. Und wie du gesagt hast, eben 90 oder doch, ich würde sagen etwa 90% spielt in dem Laden. Und um zu kaschieren, dass sie eben viel nachts gedreht haben, haben sie am Anfang so den Gag eingebaut, dass er die Jalousien nicht hochziehen kann, weil irgendwie das Schloss klemmt, damit man drinnen das Gefühl hat, ah ja, das ist deswegen, wobei sie eben mehrheitlich in der Nacht gedreht haben. Das auch eben alles so tolle Dinge sind, die man dann so im Nachhinein sieht, aber einem gar nicht auffallen. Der sieht auch gar nicht so unwertig aus, der Film.
Nee.
Also wenn man nicht weiß, wie billig der war, ich hatte jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass das so ein Erstlingswerk ist, so quasi für lau gedreht.
Ja, das stimmt. Er hatte auch, glaube ich, auch schon eine gute Crew zusammen. Die haben ihn ja auch sein ganzes Schaffen lang auch begleitet. Also so Leute wie Scott Mosier, der immer so als Producer eingesprungen ist. Ich glaube, er hat auch irgendwie den Schnitt meistens mit übernommen. Walter Flanagan und so Leute, die tauchen in ganz vielen seiner Filme irgendwo in den Credits immer wieder auf. Und das ist, glaube ich, wirklich so eine eingeschworene Crew gewesen, die einfach wussten, okay, Kevin, ja, du hast jetzt nicht die größte Ahnung von der Kamera, aber einer von uns weiß, wie das gut geht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er das vielleicht auch selbst nicht wusste, welche Perspektive habe ich denn da eigentlich gefilmt. Aber das ist so so ein Glücksgriff, wenn du wirklich sagst, ey, ich habe wirklich eine verlässliche Crew. Das ist wie bei Peter Jackson in seinen Anfangsjahren, der auch schon da wirklich mit den Leuten zusammengearbeitet hat, mit denen er später dann auch Herr der Ringe gemacht hat, wo du denkst, es ist immer noch dieselbe verrückte Crackhead-Crew aus Neuseeland, die sich da zusammentun und anstatt Aliens haben sie jetzt Orks gebaut. Und du denkst so, das funktioniert immer noch, weil die einfach wissen, was sie tun. Und das merkst du bei Clerks 1 unglaublich gut.
Das stimmt, ja. Man merkt schon, dass er da ein gutes Team hat, auf das er zurückgreifen kann. Eben, das sind auch gute Beispiele, die du genannt hast. Man sieht ja dann auch, wie lange diese Menschen einen begleiten auf dem Weg und dass das doch etwas zu sagen hat. Ja, auch eben die Freundschaften, die er auch pflegt, auch zu den Darstellerinnen und Darstellern und so, die ja auch immer wieder kommen. Ben Affleck, ein gutes Beispiel vorhin und so, eben die dann trotzdem, dass sie bekannt sind, immer wieder gerne zu Kevin Smith zurückgekehrt sind, weil ja, irgendwie das so eine Art Familie ist schon beinahe.
Ja, es ist ja wirklich, und das ist ja schön, deswegen habe ich den Film auch so ein bisschen rausgesucht, weil es im Film wie außerhalb des Films wirklich so eine Bromance eigentlich ist. Von Leuten, die sich irgendwie lieben und das Filmemachen lieben und daraus sind dann Filme entstanden. Und das ist für mich die geilste Kombi, die du haben kannst. Leute, die sich mögen und das mögen, was sie tun. Beste.
Und dann noch wir, die den Film hoffentlich mögen. Also eigentlich Liebe überall, wo man hinschaut.
Oh, überall Herzchen, ist ja ekelhaft.
Ja, ich schwitze schon wieder.
Nicht nur du.
Nee, und eben es werden auch Charaktere etabliert wie Jane, Sam und Bob. Wir haben das vorhin so reingeworfen, weil wir gedacht haben, die wissen ja eh alle, wer das ist. Aber das sind eben so zwei Stoner, die vor dem Shop abhängen. Also Jay und Sam Bob so quasi die als Dealer. Und Jay, die Quasselstrippe, dem man sich zwischendurch auch ein bisschen fremdschämt, wenn man hört, was der so rauslässt. Und Silent Bob, eben der kein Wort sagt. Außer jeweils in einem Moment und dann liefert er einfach ab. Der wartet einfach auf den richtigen Moment. So, jetzt muss ich mal was Schlaues sagen. Und dann lässt er raus.
Ja, und auch gespielt ja von Kevin Smith selbst.
Ja, genau. Ja.
Was irgendwie auch so seine... Ich glaube, so seinen Typ auch irgendwie voll trifft. Also ich meine, er ist jetzt, wenn er in Interviews oder was auftritt, schon sehr quasselig. Also er erzählt unheimlich viel Nerdkram. Das liebe ich an ihm. Aber ich glaube, dass er eigentlich wirklich so ein sehr ruhiger Typ ist, der, wenn er jetzt nicht vor der Kamera oder vom Mikrofon sitzt, wirklich so dieser Silent Bob-Typus ist. Und solche Menschen mag ich irgendwie. Die haben was Entspanntes. Mit denen hänge ich gerne ab. Mit denen stehe ich auch einen halben Tag irgendwo gelehnt an irgendeine Betonhauswand. Ist mir scheißegal, weil du weißt, auch wenn du nicht viel redest, es ist genug gesagt. Und wenn er was sagt, hat's immer Hand und Fuß, wie du sagst. Weil er ist so der, ja, er bietet immer so die Conclusion des Films, wenn er nicht als Meta-Gag sagt, ja, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein.
Und ich finde es ja auch immer schöner, oder es ist ja beinahe ein schwieriger, nebeneinander gut schweigen zu können, als miteinander irgendein Gesprächsthema zu suchen.
Absolut.
Ja, das sind so von mir aus gesehen so die Hauptcharaktere, die etabliert werden. Eben Dante und sein Kumpel Randall, die ja ebenfalls untereinander so eine Art Bromance entwickelt haben. Jay und Silent Bob, die vom Typus her, also die Freundschaften eigentlich beide recht ähnlich sind, weil wir haben Dante, der ein bisschen unter Randall leidet, der ja auch, so wie Jay, einfach so ein, wie soll ich sagen, einfach so ein Typ ist, der dich in die Scheiße reitet. Wenn du wirst einfach mitgezogen und kannst nichts dagegen machen. Solche Freunde kennen wir doch alle.
Ja.
Oder wir sind solche Freunde, das wäre natürlich auch möglich.
Nee, das reflektieren wir heute nicht, das überlasse ich meinem Therapeuten.
Nee, das sind ja auch die Charaktere, die dann mehrere Filme wieder auftauchen. Wir haben auch, aber in diesem Film Clerks, ich weiß, wir kommen gleich zu Clerks 2, aber schon hier etabliert aus meiner Sicht Kevin Smith einer seiner großen Stärken, und das sind die schrägen Figuren. Wir haben einerseits seine jetzige Freundin, also die jetzige Freundin von Dante, die auftaucht, die Veronica, dann seine Verflossene, die Caitlin. Wir haben den russischen Cousin von Silent Bob, der Olaf. Ich sage nur, Berserker!
Do you want to suck my cock, Berserker?
Dann der alte Mann, der notgeile alte Mann, der dann auf dem Klo stirbt, weil er sich zum Pornoheft hinein runterholt. Und eben alles so schräge Figuren, die da in diesem Film auftauchen. Es hat manchmal, hat es mich so in einer etwas lighten Version auch so an Figuren in David Lynch-Filmen erinnert. Die dann einfach plötzlich auftauchen und dann später einfach weg sind, keine Rolle mehr spielen.
Ja, er greift ja auch ganz tolle Stereotypen von solchen Kunden auf. Das sind ja diese Episoden. Du hast eigentlich immer irgendeinen Kunden und die wollen ja, und das ist ja so die Leitprämisse, eigentlich müssten sie ja heute gar nicht da sein, weil Dante hat ja eigentlich Urlaub oder was auch immer und muss einspringen und sein Chef ist irgendwo auf, keine Ahnung, auf Tahiti oder was, und er muss eigentlich nur Stellung halten, und dann kommen diese ganzen Kunden und das sind alles so Leute, die kennt man selbst auch irgendwie. Also ich finde zum Beispiel diese Milkmaid heißt die wirklich die ganzen Milchkanister ausräumt, um denen zu finden mit dem längsten Haltbarkeitsdatum, und dann sitzt sie da 2 Stunden oder was vor diesem Kühlregal mit offener Tür und holt alle Kanister raus. Und direkt danach kommt der Typ, der das perfekte Ei sucht und das in den Mund nimmt und so ploppen lässt und um die Ohren kreist. Und am Schluss haut er den ganzen Eierkarton auf den Boden, weil er total enttäuscht ist. Geht wieder. Und denkst du so, was für kaputte Leute sind da bitte?
Das spricht ja auch sehr dafür, wo du einkaufen gehst, wenn du diese Typen alle erkannt hast.
Ja, das ist so ein...
In abgeschwächter Form, ja.
Ich meine, bei uns gibt's ja so diese Quickstops, also die gibt's so beim... Also ich kenne die nicht, ich bin jetzt so ein Dorfkind. Bei uns war das dann die Tanke. Also am ehesten noch, wo man sagt, da triffst du solche Leute, die dann sich irgendwie eine Packung Zigaretten oder irgendwie so eine Packung Trockenfleisch oder was geholt haben. Aber so diese Quick-Stop-Stores, ich glaube, das ist so in den Großstädten, also so Spätis oder so Kioske, wo du sagen kannst, da triffst du solche Leute. Ich habe mal vor Jahren, da hat ein Frankfurter Filmstudent eine eigene Clerks-Fassung in Frankfurt am Main gedreht und auch in so einem Späti, und das hat genau richtig gepasst, weil da genau die verrückten gleichen Leute irgendwie waren. Aber ich kenne das jetzt nicht von der Pike auf, weil auf dem Dorf gab's das nicht.
Ja, ist bei uns auch so ähnlich, dass das auch nicht so unbedingt gibt. Und man hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein Treffpunkt ist auf eine Art und Weise. So fast wie eine Stammkneipe oder was, wo sich die Leute treffen, immer wieder kommen. Manchmal eben auch kommen Leute, die man noch nie vorher gesehen hat. Und dann spricht man über die und witzelt gemeinsam. Aber es hat schon so ein bisschen Dorfkneipencharakter. Aber ich kenne das von Läden auch viel weniger. Man kennt vielleicht den, der es betreibt oder so. Aber irgendwie ich fand das irgendwie noch so charmant, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir so gesagt, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir wirklich so ein paar Sekunden überlegt, das wäre doch auch noch so eine coole Beschäftigung, wenn du einfach deinen Laden hast und dann dort ein bisschen hinterm Tresen sitzt und dann die Leute bedienst, Kontakt hast mit Menschen und so. Das würde mir noch gefallen, denke ich sogar.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so ein Rückschluss, wie gut Kevin Smith das einfach verpackt, wie sympathisch er diese diese Hölle auf Erden, die es ja eigentlich für Dante ist und für Randall, verpackt, dass du trotzdem denkst, die sind alle so schräg und alles ist irgendwie so weird, aber ich will dort gerne irgendwie arbeiten oder selbst dahin zum Einkaufen gehen, einfach nur, weil mich diese Menschen irgendwie anziehen. Das ist so eine ganz paradoxe Beziehungskiste, glaube ich. Man hasst es, aber irgendwie findet man es auch total sympathisch.
Ja, und so geht es ja Dante auch. Er flucht zwar die ganze Zeit durch den ganzen Film hindurch, aber er kommt trotzdem nicht los von diesem Ort. Nee. Weil eben, das ist so eine Hassliebe oder wie man, wenn man ehrlich ist, eigentlich mag man es ja auch ein bisschen, sich zwischendurch aufzuregen.
Ja, das gehört ja dazu. Also wenn man sich nicht irgendwie mit einem guten Kollegen oder was über seine Arbeit oder was ärgern könnte und dann macht man wieder weiter, ich glaube, dann stimmt irgendwas nicht.
Leider wird ja sein Glück zerstört dann zu Beginn des zweiten Teils. Jetzt kommen wir zu dem Film, wo es heute eigentlich drum gehen soll, Clerks 2. Dante ist ein Happy End mit seinem Grocery Store einfach verwehrt geblieben, weil Randall, dieser Nichtsnutz, dieser Trottel, was hat der die Kaffeemaschine laufen lassen, so dass der Store am Anfang des zweiten Teils abbrennt?
Ja, aber in einer sehr geilen Einstellung, wie ich finde, weil er fängt erstmal wieder schwarz-weiß an und denkst so, hoch, weil jetzt sind wir ja im Jahr 2006 und denkst so, hä, Film in schwarz-weiß? Ist das jetzt ein künstlerischer Autorenfilm? Mal gucken. Und dann macht er diese Luke hoch und du siehst die farbigen Flammen und denkst so, oh, okay, got it? Die Feuerwehr rückt an und Randall gibt ja einen Fick darauf, marschiert in dieses brennende, rauchende Überbleibsel eines Quickstops rein, wird dann von den Feuerwehrleuten rausgeworfen, so total entrüstet, so, warum schmeißen die mich raus? Und dann checkt er erst, ach scheiße, die Kaffeemaschine. Typisch Randall.
Ja, da muss ich auch laut lachen. Also klar, er läuft einfach rein, links und rechts, alles voll Feuerwehr und so, und er checkt's nicht. Das war auch so schon wieder so ein Zeichen. Da wusste man, ja, der Randall ist zurück.
Ja.
War aber irgendwie schön, muss ich sagen. Eben auch dieses Spiel mit Schwarz-Weiß und den Flammen in Farbe. Also hat mir irgendwie gefallen, gleich so einzusteigen, weil ich den Film ja wirklich jetzt lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, er ist ja auch relativ viel später erst gekommen. Da waren ja 12 Jahre dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, also eine recht späte Fortsetzung. Gut, wenn man da noch weiter geht, der dritte Teil ist ja dann noch viel später erst gekommen. Das wären dann ja 16 Jahre danach, aber trotzdem. Und bevor wir vielleicht noch ein bisschen durch den Film gehen und sagen, was uns gefallen hat und was uns vielleicht nicht gefallen hat, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, weshalb du diesen Film gewählt hast, und jetzt durch die Ausführung, wenn man sieht, wie viel Liebe da eigentlich ist im Film selbst, rund um den Film herum und um auch die Fans, die diese Filme lieben, ist es eigentlich wirklich der perfekte Film für in diesen Summer of Love. Und ich war ein bisschen erstaunt, aber trotzdem, weil es ist für deine Verhältnisse eigentlich ein relativ untrashiger Film.
Das stimmt. Ja, ich weiß. Ich habe so ein paar Sachen, die nicht im Trash-Segment verhaftet sind, muss ich gestehen. Also so Clerks 2 oder Titanic oder Kein Ohrhasen. Also die letzten zwei waren jetzt gelogen, aber Clerks 2. Ich gucke auch manchmal normale Filme, in Anführungszeichen.
So normal es denn geht.
Ja, ja.
Nee, aber deswegen hat mir der Film wahrscheinlich jetzt dieses Mal auch besser gefallen, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, wie normal der Film eigentlich ist zum Rest, den man sonst bei dir auf dem Kanal hört, die du besprichst. Aber eben, wir haben ja jetzt diesen Quickstop Grocery Store, der abgebrannt ist. Und ja, wie es halt so ist im Leben, muss man sich ja eine Ersatzarbeit suchen, eine Ersatzbeschäftigung. Im Fall von Dante und Randall heißt das, in einem so typischen amerikanischen Burgerladen zu arbeiten. Moobies heißt der. So genau so, das ist eben genau das Gleiche wie im ersten Teil mit diesem Laden, wo ich mir perfekt vorstellen kann, dass der in den USA genauso anzutreffen ist. War ja offensichtlich auch, weil Kevin Smith ja in einem solchen echten Laden gedreht hat. Hatte ich im zweiten Teil das Gefühl, dass man genau so sich fühlt, wenn man in einen Burgerladen in den USA reingeht.
Ja, das stimmt. Das Schöne fand ich, dass er ja am Anfang, wir sehen ja dann die beiden auf dem Weg zur Arbeit nach diesem Desaster und sie fahren ja erstmal an allen bekannten oder unbekannten Ketten vorbei. Also ich glaube, Wendy's, KFC und was da alles dabei ist und gut, so Sachen wie Wendy's oder Drive-In oder Drive-Out-Burger, die gibt's ja bei uns hier in Deutschland oder in Europa. Ich weiß, ich glaube in der Schweiz auch nicht. Also
nee, was wir haben ist im KFC, glaube ich, haben wir inzwischen, aber sonst eben die großen, das wären dann so die großen drei, eben Burger King, McDonald's und KFC, wenn es hochkommt.
Richtig, ja. Gut. Aktuell habe ich gehört, Taco Bell soll nach Europa kommen, aber mal gespannt. Ich freue mich schon auf den Durchfall von dem Tex-Mex-Essen. Das ist ja so, soll ja so legendärer Durchfall sein, wenn man irgendwelchen Memes und TikToks glaubt. Aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ja, sie tackern wirklich so alle bekannten Marken ab und dann landen sie bei Mubis. Da habe ich wirklich gedacht, ach wie geil, weil Mubis ist ja eine fiktive Marke. Die ist ja von Kevin Smith ausgedacht. Die kam, glaube ich, das erste Mal in Dogma vor, weil da ja auch diese beiden Racheengel, diese Schöpfer dieses Mubi-Fernsehkanals mit diesem goldenen Kalb ja dann hinrichten. Und daraus habe ich gedacht, ach, er hat es dann weiterentwickelt. Ja, natürlich. Die haben dann auch eine eigene Burgerkette mit irgendwelchen ganz peinlichen Cow-Whoppern und Q-Tips und was auch immer sie sich für Monstrositäten von Fastfood ausgedacht haben. Aber allein dieses riesige Maskottchen, dieses Kuhmaskottchen in Gelb mit einer lila Latzhose und das ganze Restaurant in dieser Farbe, das, also in New Jersey muss das ja wirklich rausstechen wie so ein Leuchtturm, wie so ein glänzender großer Puff sah das einfach aus, wo du denkst, da wohnt doch keiner. Also wie der Titty Twister, nur mit Burgern drin und weniger Nutten, aber halt die Kevin Smith Version. Fand ich sehr, sehr geil. Und wirklich bis ins letzte Detail ausgearbeitet, bis hin zu den Kinderspielgeräten an der Wand. Und ich fand das total geil. Fun Fact, das ist ein umgebauter Burger King gewesen.
Ja, aber eben, also jetzt hast du es so erzählt, wie absurd das irgendwie, also beziehungsweise absurd detailgetreu das hingebaut ist. Aber eben, wahrscheinlich macht er das ja, um sich lustig auch ein bisschen zu machen über diese Ketten. Eben, ja. Das suggeriert ja schon, dass er neben allen vorbeifährt. Trotzdem hat es ja sehr viel Wahres daran. Also die ganzen knapp 2 Stunden, wo der Film wahrscheinlich dauert und wir hauptsächlich in diesem Burgerladen verbringen. Ich habe mir wirklich vorgestellt, so könnte so ein Tag in so einem US-amerikanischen Burgerladen tatsächlich ablaufen.
Ja.
So absurd, wie es hier wirkt, ist es wahrscheinlich gar nicht.
Ja, es fängt ja eigentlich recht unabsurd an. Also sie fangen ja wirklich so mit diesen Vorbereitungen für den Tag. Da wird der Kohl durch irgendeine Maschine gedrückt, die Tomate wird in Scheiben geschnitten, dann werden irgendwelche Fettringe auf den Grill geklatscht. So der erste Burger wird so testweise gemacht. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, du kriegst erstmal so dieses Warm-up-Programm. Wie fährt dieser Laden überhaupt hoch, bevor der Wahnsinn losgeht? Und ich muss ja sagen, ich habe nie in so einem Laden gearbeitet. Also ich wollte mal irgendwann, da war ich so eine Zeit lang auf dem Markt und ich wollte gerne mal beim McDonald's arbeiten, einfach nur um Arbeit zu haben. Und die Säcke haben mich nicht genommen, weil ich überqualifiziert war. Und da habe ich gedacht, scheiße, ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Hast du mal in so einer Systemgastronomie oder so gearbeitet?
Nee, nicht in diesem Ausmaß. Also ich habe mal so in einer privat betriebenen Fressbude gearbeitet vor einem Supermarkt.
Oh.
Und mal auf dem Markt, so ein Wochenmarkt, genau, ja. Sagt man ja. Aber das war alles so eher im kleinen Rahmen, aber so bei einer großen Kette. Ich weiß, dass ein ehemaliger Schulkollege von mir mal bei McDonald's gearbeitet hat während dem Studium. Aber der wäre ja dann auch überqualifiziert gewesen. Ich weiß nicht, ob sie in der Schweiz etwas weniger streng sind mit der Unterqualifikation. Ja, aber das ist noch spannend, ja, dass man überqualifizierte Leute gar nicht nimmt, weil denen könnte ja noch auffallen, dass irgendetwas nicht gut läuft dort.
Ja.
Also
oder die bleiben einfach nicht lang genug, weil
ja,
es ist ja auch so ein Motiv, was sich auch so durch diese Clerks-Filme zieht. Die sind ja wirklich dort gestrandet, weil sie angeblich gar keine andere Perspektive haben. Das ist ja auch so dieses New Jersey-Ding, was so ein Thema für Kevin Smith ist, so diese Perspektivlosigkeit, wo er einfach sagt, New Jersey ist und bleibt einfach immer so der Vorort von New York, ist so die Absteige für die Leute, die es in New York nirgendwo schaffen. Die kommen alle nach New Jersey und da bleiben lauter so gescheiterte Existenzen hängen und die bleiben dann halt auch vielleicht auf ewig bis zu ihrem, ja, bis, wenn sie überhaupt in Rente gehen, bis sie einfach am Grill mit dem Burger in der Hand umfallen und dann ist, ja, Feierabend, da kommst du in die Kiste und der nächste rutscht nach und dreht für dich den Burger wieder um. Das ist so eine Welt, wo ja auch Dante und Randall einfach gefangen sind. Die kommen aus dieser Welt nicht raus und deswegen mosern sie ja auch so viel darüber, weil alles ist so scheiße und eigentlich ist es total der Albtraum, aber sie sehen gar keinen Ausweg und da ist, glaube ich, so ein Burgerladen ideal dafür.
Ja, das zeigt natürlich so ein bisschen dieses Ding, oder? Man will eigentlich mehr. Also, ich hätte jetzt da gesagt, dass der Dante eher der ist, der unbedingt mehr will. Der plant ja auch in diesem Film eigentlich nach Florida abzuhauen mit seiner Verlobten und dort irgendwie beim Schwiegervater sozusagen unterzukommen, beruflich. Bei Randall habe ich eher so das Gefühl, der ist zwar permanent irgendwas am Mord, ich bin in den schweizerdeutschen Worten gefangen im Moment. Der Fluch zwar permanent, das sind so die das Leben lang in ihrem Scheißkaff versauern, aber dann trotzdem den Arsch nicht hochbekommen, um etwas zu ändern. Die fluchen zwar permanent, aber finden dann trotzdem, ja nee, eigentlich ist es ja das, was ich kenne und jetzt bleibe ich hier. Ich habe gar nichts dagegen, wenn man zufrieden ist, so. Also ich sage ja auch nicht, dass jeder irgendwie weg in die weite Welt hinaus muss, aber wenn du schon so drauf bist, dass du findest, ja, ist ja alles scheiße und so, und dann sage ich, ja, mach was dagegen. Also, ja nee, ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend.
Ja.
Genau so kommt mir der Randall vor und der Dante, der will wenigstens was machen.
Ja, aber ich habe bei Dante, und das hat er ja auch schon im ersten Teil so rübergebracht, ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein Schwätzer. Der weiß eigentlich, was er noch machen könnte, aber er braucht immer jemanden, der ihn da rauszieht. Meistens sind es irgendwelche Frauen, irgendwelche Love Interests. Im ersten Teil ist es ja seine Dame mit der Lasagne, die ihn da ködert und eigentlich irgendwelche Unikurse mit ihm belegt und hast du nicht gesehen. Also, aber er kommt ja selbst gar nicht in die Pötte. Also er ist so eigentlich ein bequemer Typ, aber er gesteht sich's nicht ein und er übertüncht das, indem er einfach die ganze Zeit nur labert und sich einfach nur wichtig macht. Und das ist halt das, was, glaube ich, auch Randall dann so schön konterkariert, weil Randall ist einfach brutal ehrlich. Der sagt, ey, die Welt ist ein Drecksloch, aber was soll ich dran ändern? Also, finde ich mich damit ab und mache das, was ich am besten kann, nämlich Leute fertig machen und dafür noch irgendwie kostenlos mich durchfuttern und noch ein bisschen was verdienen, damit ich meine eigene Bude habe, bei denen ich irgendwelche 17-jährigen Schülerinnen abschleppen kann. Ja, er hat gar keine Life Goals, muss man so sagen.
Stimmt, eigentlich habe ich es gerade falsch gesagt. Eigentlich ist ja der Dante der immer am Schnöten ist und eigentlich mal den Finger aus dem Arschloch ziehen sollte, aber immer einen Grund findet, es nicht zu tun. Und der Randall, der hat sich damit abgefunden.
Total.
Eigentlich ist er der, den man eigentlich bewundern muss, weil er ja irgendwie sich abgefunden hat und eigentlich, oder beziehungsweise, nee, er ist ganz zufrieden, so wie es ist. Vielleicht hätte er mehr machen können, aber eigentlich ist es ihm scheißegal, weil es hat ja immer so funktioniert und warum etwas ändern. Und Dante will, tut zwar so, als ob er das wollen würde, aber er macht es dann nicht und ist eben dann so frustriert.
Ja.
Weil wenn er die Freundin oder die Verlobte nicht hätte, wäre er auch gar nicht auf die Idee gekommen, was zu machen. Da ist er auch nur wieder durch sie, die ihn dann gepusht hat. Er selber hat eigentlich gar keinen Eigenantrieb. Nee. Der ist so abhängig von allen anderen. Und lässt sich so wie ein Gummiball, spickt er immer so gerade so hin und her und lässt alles mit sich machen, ohne sich groß zu wehren.
Ja, das stimmt.
Das gefällt mir besser. Da hast du es besser auf den Punkt gebracht. Siehst du, da wird man noch richtig schlau hier in diesem Podcast.
man lernt was fürs Leben.
Und man sieht sie auch schön am Ende, weil, ja, Spoiler, Dante will zwar weg, bleibt dann aber doch in New Jersey, weil er dann merkt, dass er sich doch, dass er doch lieber mit seiner Chefin zusammen sein möchte. Übrigens hier noch schnell Klammer auf. Ein großes Herz für Rosario Dawson. Die finde ich Zucker in diesem Film.
Ja.
Wie eigentlich fast in allem das, was sie gemacht hat. Ist einfach super, ein super Zusatz auch hier. Und eben sie bringt ja dann eigentlich Dante dazu, dass er eben doch in Jersey bleibt. So indirekt ist es ja alles, das ihn dann dort hält. Es ist einfach so das Gesamte, was er dort hat, dass er dann doch nicht nach Florida geht. Und wenn wir schon bei den neuen Figuren sind, was hier bei diesem Film interessant ist, das ist vielmehr so ein, wie soll ich sagen, weniger so episodisch wie vorhin, dass Figuren kommen und gehen. Wir haben mehr so Figuren, die wirklich den ganzen Film hindurch dabei sind. Das fühlt sich mehr so wie eine strukturierte Geschichte an als der erste Film.
Ja, absolut. Da merkt man auch, finde ich, so ein bisschen die Entwicklung von Kevin Smith, dass er vielleicht wirklich am Anfang nur diese einzelnen Szenarien beim ersten Teil noch im Kopf hatte, so diese Situationen, und dann sich wirklich überlegt hat, wie kann ich diese Situation einfach aneinander hängen. Also ist es ja, dadurch entsteht ja so dieser episodenhafte Eindruck. Das könnte auch genauso gut als Mini-Clip-Serie auf YouTube funktionieren, wo du wirklich so eine Episode ist ein Kunde, der irgendwas macht. Das müsste nicht mal ein zusammenhängender Film sein im ersten Teil. Beim zweiten hast du halt wirklich diese zusammenhängende Geschichte, diese verwobene Geschichte, auch weil jetzt, ja, mehr Figuren, die was zu melden haben, in Anführungszeichen, involviert sind, aber ein bisschen mehr sind als so dieser plakative Love Interest, den ich glaube Veronica im ersten Teil noch hatte. Das war dann hier so die nächste Stufe, und das finde ich geil, wenn man dann wirklich vergleicht, was hat Kevin Smith hier vielleicht auch umgesetzt, was er im ersten Teil vielleicht schon gemacht hätte, aber nicht konnte, aus verschiedensten Gründen, weil er es nicht besser wusste, weil er nicht die finanziellen Mittel hatte, weil er nicht die Leute dafür hatte. Ich meine, so Leute wie eine Rosario Dawson überhaupt dazu zu kriegen. Ich meine, bei Clerks 2, er war immer noch kein großer Regisseur. Er war immer noch kein großer Name. Und wenn man nicht als Schauspielerin sagt, ey, ich finde echt geil, was du da machst, komm, ich habe einfach mal Bock mitzuspielen. Und sie hat ja auch wirklich eine tragende Rolle. Und in den Credits bedankte sich ja auch super überschwänglich bei ihr, dass sie sich dafür für bereit erklärt hat, da mitzuwirken und eine der geilsten Performances abzuliefern, die er von der Schauspielerin bis dahin gesehen hat. Das spricht ja schon dafür, dass sie auch Teil von diesem Team sein wollte, von dieser eingeschworenen New Jersey Crew, dass die das irgendwie angezogen hat. Und das, so geht's mir bei ganz vielen Figuren. Also wir haben ja noch einen neuen Mitarbeiter, Elias, gespielt von Trevor Furman, den, wo ich sagen muss, ich verwechsel ihn bis heute in seinen frühen Filmen immer mal mit Justin Long. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, die haben so eine ähnliche Attitüde. Aber der hat ja auch nie groß was anderes gespielt, außer wirklich Clerks. Also ich glaube, das ist so sein einziger bekannter Film. Also im dritten ist er dann auch wieder dabei, aber er hat ja nie was groß anderes gemacht, glaube ich.
Nee, der hat mir auch nichts gesagt. Eben, es war so ein Gesicht, so eines, dass man denkt, ey, den habe ich doch schon irgendwo mal gesehen, merkt dann aber, nee, das war ein anderer. Eben, Justin Long ist ein gutes Beispiel. Ich hatte dann auch den Grant in Planet Terror mitspielt. Der Freund von der Rose McGowan.
Da kann ich dir gerade nicht helfen.
Das gehe ich jetzt gleich mal. Das muss ich gleich nachschauen da. Das
finden wir raus.
Freddy Rodriguez.
Ah,
hatte ich
ja
auch so ein bisschen den Eindruck, die haben so Ähnlichkeiten, aber eben weder noch so eine Mischung, irgendwas zwischendrin.
Ja, das.
Aber ja, wenn wir schon bei Elias sind, wie fandest du den? Das war so die arme Sau im Umzug, so dass der die schönsten Seiten von Randall zum Vorschein gebracht hat, was du vorhin so schön zusammengefasst hast, wofür Randall lebt, das zeigt man in diesem Film definitiv einfach brutal an Elias.
Absolut. Also er ist wirklich er ist eigentlich nur dazu da, um Randall zu triggern. Das ist seine einzige Funktion, also zumindest am Anfang vom Film, weil auch wieder im Vergleich zum ersten Teil, da kommen ja wirklich ganz verschiedene Trigger, auf die Randall reagiert, und dieser Elias, der steht einfach nur da, ist so das ja, ultra-christliche Muttersöhnchen, auch ein super Nerd auf seine Schiene, also einerseits total in Jesus verknallt, auf der anderen Seite die Transformers, die sein einfach sein Alles sind. Er liebt und lebt für die Transformers und Herr der Ringe und so Geschichten. Also er ist wirklich der Vorzeige-Nerd mit diesem, ja, super fröhlich pfeifenden, ich gebe meiner Mutter noch einen Abschiedskuss und dann gehe ich an den Herd-Attitüde. Er ist wirklich so ein Muttersöhnchen. Und das ist das, was Randall absolut auf die Palme bringt, weil er so eine Welt, glaube ich, auch darstellt, die er selbst wahrscheinlich nie hatte. Weil ich glaube, Randall hat eine sehr traurige Vergangenheit. Also, sie wird nie so genau beleuchtet. Aber ich glaube, es ist schon ein sehr gebranntes Kind irgendwo. Und ich glaube, das regt ihn noch mehr auf. Und deswegen will er Elias alles und wirklich alles, was ihm lieb und teuer ist, versauen und schlecht machen und madig machen und bis zum Erbrechen wirklich durch den Wolf drehen.
So sind sie ja, die frustrierten Menschen, oder? Die müssen dann alle, die glücklicher unterwegs sind. Klar, Elias, der macht sich ja auch etwas vor, aber immerhin hat er das Gefühl, er sei ein fröhlicher, glücklicher Mensch und hätte alles, was er braucht. Und das kann der Randall auf dem Tod nicht ausstehen. Und deshalb muss ich dir ehrlich sagen, dieser Randall ist mir in diesem Film auch echt auf den Sack gegangen. Also ich habe mir so gedacht, Mann, was für ein Arschloch, so ein richtiger Scheißfreund, so richtig, boah, großes Kompliment an den Schauspieler, aber ich konnte den auf den Tod nicht ausstehen bis kurz vor Schluss, aber da kommen wir dann später dazu. Aber genau das muss er ja auch erfüllen irgendwie in diesem Film.
Ja, ich finde auch Randall, ich habe mir das auch notiert, weil mir das jetzt nochmal viel krasser bewusst geworden ist. Randall ist ja auch, finde ich, so ein filmisch-moralisches Ventil. Also er sagt Dinge, die er denkt, und die Dinge, die er denkt, sind moralisch, wenn du nach normalen Maßstäben irgendwo gehst, von einer halbwegs gut miteinander funktionierenden Gesellschaft, ist er der Zyniker vor dem Herrgott. Und ihm ist nichts heilig. Hauptsache, er kann provozieren. Hier werden Leute, hier werden Minderheiten beleidigt, hier wird alles durch den Dreck gezogen. Hauptsache, er kann seinen Frust ablassen. Und das finde ich irgendwie, ich kann verstehen, dass man den richtig nervig findet. Das ist so ein richtig unangenehmer Asozialer, wo du denkst, ey, wenn der mich bedienen würde, ich würde wahrscheinlich genauso reagieren wie die Leute, die da vorm Tresen stehen, die dann wutentbrannt einfach weggehen und ihren Scheiß noch auf den Boden pfeffern und sich denken, von dir, Arschloch, lasse ich mich nicht bedienen, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich gehe zur Zeitung und erzähle denen das. Und ihm ist es egal, weil diese Rolle, ich habe auch so das Gefühl, da konnte Kevin Smith einfach wirklich, auch schon im ersten Teil, einfach die Sau rauslassen. Sachen sagen lassen durch diese Figur, die du dich normalerweise erstmal gar nicht traust zu denken, wo du sagst, um Gottes Willen, wo kommen diese Gedanken her? Was für ein misogynes Arschloch mit rassistischen Komplexen musst du eigentlich sein? Oder wie dumm? In manchen Fällen ist Randall einfach nur dumm, muss man aber sagen.
Und eigentlich auch interessant, weil man schon damals solche Dinge ja eher so auf dem Schulhof gehört hat, also so von noch nicht mal Teenagern, also all die homophoben Äußerungen, die rassistischen Sachen, die er sagt, Fatshaming, das er betreibt, eben auch die Nerds, die da richtig drunter kommen. Also das waren ja so Sachen eben, das hat man vielleicht als Schulkind noch gemacht und dann später gemerkt, nein, sollte man eigentlich nicht. Und irgendwie muss ich sagen, in der ganzen politischen Überkorrektheit, in der wir heute stecken, also ich finde es natürlich gut, ist da etwas gegangen, aber manchmal eben, ich will jetzt mich nicht allzu sehr auf diese Diskussion einlassen, aber es war interessant, mal wieder so einen Mitte-2000er-Film zu sehen, wo das einfach noch irgendwie zu einer völlig anderen Zeit war, wo man einfach wie Figuren hat, die tatsächlich so drauf sind und man weiß genau, es gibt auch heute noch ganz viele Menschen, die genauso denken wie Randall und damals wie heute sich einfach verstecken und nichts sagen. Und das fand ich eben auch schön, wie du gesagt hast. Hier lassen sie einfach die Sau raus und alle erzürnen sich. Oh, geht ja nicht, das ist ja politisch nicht korrekt. Aber eben, so im Endeffekt dann, wie viele Randalls gibt es da draußen, die sich irgendwo verstecken und all die Scheiße, die er in die Öffentlichkeit rausbläst, einfach so im stillen Kämmerlein am Stammtisch irgendwie von sich geben.
Also, ja, das stimmt. es macht ihn ja auch so schlimm, finde ich, dass er einfach nicht belehrbar ist. Im Sinne von, er ist unglaublich selbstverliebt, selbstzentriert. Er reflektiert 0,0, also gar nichts. Ich finde, das ist aber einerseits eine sehr beachtliche Fähigkeit, dass du wirklich sagen kannst, du stehst so stark hinter deinen eigenen Überzeugungen, dass alles an dir abprallt. Also das ist eine Fähigkeit, in manchen Situationen wünsche ich mir die, weil ich bin manchmal einfach selbst zu empathisch und denke mir so, oh Gott, ja, ich denke viel zu viel mich in andere Leute manchmal rein und denke dann, oh, wie scheiße musst du gerade rübergekommen sein. Und er hat ja halt dieses Gewissen existiert vermeintlich gar nicht. Und das finde ich aber das Schöne, er könnte ja hier wirklich so eine Abziehfigur einfach sein, wirklich so ein kompensierter Pfropfen, der einfach nur besteht aus Hass, aus Homophobie, aus allem Schlechten, aber er hat trotzdem eine Menschlichkeit und das kommt, ja, ganz am Ende wird das angerissen, weil man erfährt ja nicht so viel über ihn. Und das macht ihn dann aber, finde ich, für mich wieder zu einer richtigen Figur und nicht einfach nur einen Typen, den ich hinstelle und sage, okay, Fluch, was die Hölle hergibt, Hauptsache die Leute sind schockiert. Und das ist auch so ein Talent von Kevin Smith, dass er das dann wieder eingefangen kriegt durch eine Szene ganz am Ende, wo du ihn vielleicht schon 90 Minuten gehasst hast und dann denkst du so, ach, was eine arme Sau, ah, so sehr hasse ich ihn vielleicht doch nicht.
Du sprichst den Moment an im Gefängnis, denke ich mal, wo ja. Dante sozusagen eigentlich seine Liebe gesteht, könnte man fast sagen.
Ja.
You're actually gonna make me do this, aren't you? Can you guys cover your ears for a minute, please? You're my best friend. And I love you. In a totally heterosexual way.
Yeah, right.
Please, man, don't leave me.
Das ist so ein, also das ist jetzt wirklich schon mega vorgegriffen, aber das ist so dieses Motiv, was mich auch durch den ganzen Film, warum ich den ja auch mit eingebracht habe hier in deinem Monat, weil das ist so für mich wirklich diese Beziehung. Und das ist wirklich eine Beziehung zwischen Dante und Randall, weil die arbeiten ja konsequent miteinander an dieser Beziehung und das schon seit, ich weiß nicht, wie lange die sich kennen, ein paar 20 Jahre oder was, die kennen sich ja wirklich schon seit Jugendzeiten und die eigentlich, ja, ist das total dysfunktional. Die funktionieren eigentlich gar nicht gut miteinander. Die haben eigentlich nur die Sachen, über die sie sich gegenseitig immer aufregen. Es ist eigentlich so ein Ball, der immer von Randall meistens ausgeht zu Dante. Und Dante versucht das dann wieder einzufangen. Also so diese Freundschaftsebene, die wird nie so wirklich ganz klar gezeigt im Sinne von, ach, die haben so schöne Dinge zusammen erlebt und sind durch dick und dünn gegangen. Aber am Ende wird dann aufgezeigt, doch, sind sie. Sie sind durch die Hölle gegangen und sie sind dann einfach durch dieses New Jersey so geworden. Und dass das trotzdem als Freundschaft überzeugend ist, ist ein ganz, ganz großer Credit, weswegen ich diese, ist wirklich eine Bromance, die lieben sich. Und auch wenn Randall dann nachschiebt auf eine ganz heterosexuelle Art und Weise, das ist dann so dieser Redneck-Nachschlag, der da sofort kommt, wie sagt man heute, not gay, keine Ahnung, ja. Das wird ja auch da irgendwo dran gehängt von Leuten. Oh, I love you, but not gay. Und das ist so, ja, das ist halt Randall. Aber trotzdem, dieser verkappte, asoziale Typ gesteht ihm seine Liebe im Knast, nachdem sie sich gerade eine verfickte Eselshow angeguckt haben. Und du denkst so, romantischer geht das doch nicht, oder?
Ich frage mich gerade, wie das für Leute wirkt, die den Film nicht gesehen haben und trotzdem diesen Podcast hören. Eine verfickte Eselshow geschaut. Ja, diese Eselshow sollte ja eigentlich das Abschiedsgeschenk sein für Dante, der ja dann nach Florida geht. Und nur ist das so, dass sich Randall vorstellt, dass da eine schöne Dame namens Daisy war es, glaube ich. Oder wie war der Name dieser?
Ach so, du meinst Kinky Kelly. Ach so, du meinst die Verwirrung um die Show, meinst du?
Genau.
Ja, ja, die Show heißt ja Kinky Kelly und der wilde Hengst.
Kinky Kelly und der wilde Hengst.
Ja, genau.
Hengst,
und genau. Randall findet das im Internet, finde ich übrigens sehr geil, dass er einfach dieses Spielterminal in der Filiale für irgendwelche Porno-Webseiten oder was benutzt.
Genau, das normalerweise von Kindern benutzt wird wahrscheinlich und der dort seine Pornoseiten öffnet und irgendwie eine Sexshow sucht für seinen Freund Dante.
Genau. Und ich meine, klar, die Verwirrung, es ist einfach so eine, ups, okay, habe ich mich irgendwie vertan, weil er denkt, Kinky Kelly ist eine Dame und der wilde Hengst ist der Esel. Ja, dass es dann doch irgendwie anders kommt. Es gab ja auch keine Bilder auf der Homepage, deswegen konnte er es nicht überprüfen.
Genau, ja, und dann stellt sich eben heraus, dass, wie du gesagt hast, eben die Kinky Kelly nicht die ist und der wilde Hengst auch nicht der ist, für den man es gehalten hat. Das war so, glaube ich, der Moment, wo ich ein bisschen raus war. Das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe, da fand ich dann wirklich nur noch, oh nee, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Und dieses Mal muss ich sagen, ich fand es irgendwie so, es hat sich besser eingefügt für mich so. Ja, wow. Im wahrsten Sinne des Wortes natürlich, im Zusammenhang damit, was wir jetzt gerade gesagt haben. Nee, aber es hat irgendwie besser gepasst. Ich weiß nicht, der Film war für mich stimmiger dieses Mal, als ich ihn gesehen habe. Ich kann dir auch nicht sagen, warum und auch genau, oder vielleicht auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, eben Randall verhält sich den ganzen Film wie ein Riesenarschloch und am Schluss hat er diesen Moment und das letzte Mal hatte ich wahrscheinlich auch das Gefühl, nee, das passt überhaupt nicht und das ist, was ist das für ein scheiß Drehbuch, es geht doch alles hinten und vorne nicht auf. Und hier habe ich jetzt wirklich auch gedacht, ja, egal wie scheiße er sich den ganzen Film vorhin aufgeführt hat, ich kaufe dem ab, dass der jetzt diesen Moment hat. Und ich sehe das irgendwie auch in ihm vorhin schon, dass das eigentlich schon immer da war und er es einfach mit seiner Art überspielt hat. Aber dass dieser kleine verletzliche Junge in ihm irgendwo schlummert, der ja eigentlich nur seinen besten Freund haben will und mit ihm in diesem New Jersey weiterhin, ja, jeden Tag dasselbe machen möchte, aber einfach, ja, irgendwie war das dann doch stimmig, muss ich ehrlich sagen.
Wann hast du den das letzte Mal geschaut davor? Weißt du das noch?
Oh, das muss kurz nach dem Release gewesen sein, irgendwann in den 2000ern. Ja, ja, den hatte ich relativ zeitnah gesehen. Das war eben so diese Zeit, als ich mir all die New Jersey-Filme von Kevin Smith angesehen habe, die damals schon draußen waren. Und wir können ja jetzt schon sagen, wir hatten kurz bevor wir diese Aufnahme gemacht hatten, ein paar Wochen zuvor schon mal unsere Letterboxd-Wertungen ausgetauscht, also auf diesem Filmbewertungsportal. Von dir kamen 5 Sterne mit Herz. Ja. Und von mir kamen 2 Sterne zurück.
Deswegen war ich wirklich gespannt. So, oh, okay, das könnte ein richtig interessanter Talk werden.
Ja. Nee, und ich hätte dir jetzt auch gegönnt, dass es etwas kontroverser wird. Aber ich muss sagen, ich habe ihn jetzt aufgewertet. Ich bin immerhin jetzt schon auf 3 Sternen, weil Clerks 1 bei mir jetzt 3,5 bekommen hat und Clerks 1 immer schon noch so ein bisschen über dem zweiten steht, für mich jetzt auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, der zweite ebenfalls wirklich Zucker war. Ich hatte richtig Spaß, den zu schauen. Auch schon nur eben der geile Moment Star Wars gegen Herr der Ringe. Oh, da habe ich mich zu Tode gelacht.
Legendär.
Wie sich diese beiden Nerd-Lager versuchen irgendwie zu sagen, welches das die bessere Reihe ist. Und ich, der ja eher auf der Seite Herr der Ringe ist, aber sagen muss, Randall hat einfach einen Punkt, was er sagt.
Ja.
Dass es eigentlich nur darum geht, wie verschiedene Figuren einfach irgendwo hingehen und dann am Schluss irgendwo ankommen und dann wieder irgendwo hingehen und dann ist fertig.
Ja, einfach nur, deswegen ist es auch so passend, da sitzt ja dann auch noch so 2 Typen, die da gerade essen und das halt mitbekommen und der eine kommentiert das einfach nur so mit, yeah, fucking ey. Und du denkst so, ja, wenn man es mal ganz platt runterbricht, ist es halt wirklich 3 Filme über Typen, die laufen. Und du denkst so, ja, das ist so dieses Smithsche, dieses Einfangen, aber nie böse Zerstören von Nerd-Communities, weil er ist ja selber der Obernerd. Und ich finde dieses Beispiel, auch Herr der Ringe gegen Star Wars, das ist ja auch so ein Generationending. Ich meine, Star Wars, und da passt ja Randall dazu, das ist ja auch so ein Thema in dem Film, so dieses, sie sind eigentlich jetzt in einem Alter, wo sie ganz woanders sein sollten. Sie sind jetzt Anfang, Mitte 30 und stehen immer noch in einem Laden und jetzt kommt die mit Elias diese nächste Generation an Clerks, also diese Helferlein eigentlich nach und die haben plötzlich ganz andere Dinge und da fühlt sich Randall dann wirklich angegriffen, weil er hat die Ranger Danger, er hat Star Wars und plötzlich ist das nicht mehr wichtig. Plötzlich ist das nicht mehr relevant, weil jetzt ist Herr der Ringe da. Und das hat Oscars bekommen, noch und nöcher. Und geile Spezialeffekte und was weiß ich was. Und er ist dann immer so in der Defense. Also er ist immer am Verteidigen und dass er verteidigt, indem er in den Angriff übergeht. Und diese Counter-Szene, die ist unglaublich geil. Und hey, wenn du jemanden dazu bringst, zu kotzen, weil du ihm erzählst, dass Frodo Sam in den Mund scheißt, wie, also, ding, ding, the winner is. Also ganz ehrlich.
Wobei ich auch sagen muss, eben, das ist interessant, eben diese neue Generation, die eben mit Herr der Ringe groß geworden ist und nicht mit Star Wars. Aber auch eben so dieser Fingerzeig von Kevin Smith eigentlich gegen beide lag, ja. Weil er sagt, hey, Nerds, jetzt seid mal nicht so, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er beide Reihen genauso gerne hat, also er als Obernerd wahrscheinlich sowieso, aber dann so sagt, hey, macht euch doch nicht gegenseitig fertig, lebt doch für das, was ihr liebt und lasst euch gegenseitig in Ruhe und hört auf, euch zu bekämpfen. Also das fand ich auch irgendwie noch so schön, indem er beide Lager irgendwie so bloßstellt mit dem, was ja wirklich abgegangen ist zu dieser Zeit oder auch heute noch abgeht, indem dass man sagt, nee, dieser Film ist voll scheiße und was bist du eigentlich für ein Idiot, dass du das und das gut findest und dass es überhaupt so Begriffe wie Guilty Pleasure gegeben hat, weil sich die Leute geschämt haben, etwas cool zu finden, wobei es doch das Schönste ist, für etwas irgendeine Leidenschaft entwickeln zu können. Oh. Und da bist du ja das beste Beispiel für, Steff.
Da geht mir das Herz auf, wenn es jemand genauso sieht. Ich propagiere es ja wirklich immer. Es gibt keine Guilty Pleasures. Es gibt einfach nur geile Filme. Entweder liebt man sie oder man mag sie nicht. Aber versteckt niemals das, was ihr liebt. Und das macht Randall ja auch nicht. Er steht dazu. Er sagt, ey, ich weiß, Star Wars hat, ich meine, da waren die Prequels ja schon draußen zu dem Zeitpunkt. Die muss er ja.
Da hätte ich mich mal schön zurückgehalten als Star Wars Fan.
Ich meine, das Fass haben sie ja gar nicht aufgemacht. Sie machen ja wirklich ja nur die Trilogien im Vergleich. Also, die Prequels spielen gar keine Rolle. Aber brauchst du auch nicht.
Wäre zu einfach gewesen wahrscheinlich für Kevin Smith.
Ja.
Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon so ein Ding. Randall, der dort eben genau das repräsentiert, was man eigentlich ja nicht befürworten sollte.
Ach, sag mal so, seine Stellungnahmen da, ich da kann ich dahinter stehen, wenn er sagt, ach, es gibt so viele Parodien auf Frodo und Sam in dieser Bettszene, also ganz ehrlich, das haben Lord of the Rings und so auch schon gemacht. Also da ist es tatsächlich dann nichts Neues mehr, darüber zu lachen, aber es funktioniert immer noch. Und das ist halt das Geile. Heute immer noch herrlich.
Das stimmt, ja. Vor allem wir, die ja diese Zeit ja auch 1:1 mitbekommen haben. Wir können dem, es ist, hat für mich schon, vielleicht hat das auch ein bisschen mitgespielt, jetzt als etwas älterer Mann auf diesen Film zurückzuschauen und auch auf diese Zeit, wie das damals war, vielleicht deshalb den Film auch mehr wertschätzen kann mittlerweile, als ich es damals gemacht habe vielleicht, ich weiß auch nicht, weil ich damals vielleicht selbst so ein kleiner Wichser war, der sich für was Besseres gehalten hat, weil er insgeheim eigentlich Sachen gut fand, aber sich nicht getraut hat, es öffentlich zuzugeben, weil er dachte, ja nee, dann werde ich von anderen irgendwie ausgelacht oder weiß ich was. Und heute, wenn man so zurückschaut, eigentlich nee, das hätte man schon damals machen sollen. Schämen für irgendwas musst du dich sowieso nicht. Nö. Auf jeden Fall nicht, wenn du etwas cool findest.
Ja, außer es ist Twilight.
Da habe ich ja immer noch keinen Teil gesehen.
Immer noch nicht.
Nee, habe ich bisher erfolgreich irgendwie geschafft, nicht zu machen. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass du auf die Idee kommst oder Kühne, falls du das hörst. Nein.
Sei beruhigt, ich habe schon mit einem anderen Kollegen aus der Schweiz, Dominik vom Actionkult, mit dem habe ich Twilight schon durchgenommen.
Die ganze Reihe oder?
Nee, wir haben nur den ersten, um Gottes Willen. Ah, okay. Die ganze Saga, nee. So viel Blut habe ich nicht auf Reserve.
Ja, liebe Grüße gehen raus an Dominik. Ich hoffe, er hat sich erholt. Ja gut, gibt es zu Clerks 2 noch was zu sagen, was wir loswerden müssen? Ich denke, wir haben relativ viel abgehakt. Jetzt mal, gut, Jay und Sam Bob haben wir ziemlich außen vor gelassen.
Ja, das müssen wir nachholen, weil, mal ganz ehrlich, ich finde, das ist ein Szenario, wo Jay und Silent Bob, finde ich, für mich am besten immer noch funktionieren, nämlich wenn sie nicht die Hauptfiguren sind. Das habe ich wieder gemerkt ich habe vor Ewigkeiten auch mal wieder Strike Back geguckt. Und das ist ja wirklich einfach eine komplette Hollywood-Parodie. Sie stolpern ja wirklich von einem Film-Setting ins nächste. Und das ist dann als Parodie witzig, aber das beim Reboot, wo sie dann versucht haben, einen ernsthafteren Film um die beiden zu machen, funktioniert das nicht mehr, weil die beiden einfach keine Hauptfiguren sind. Die sind immer so dieser Sidekick, dieses Sidekick-Duo. Und das ist ja auch das Schöne, sie sind ja auch so eine besondere Freundschaft, haben wir ja vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Und es sind so drei Beziehungen in diesem Film, die man so eigentlich, finde ich, ganz gut nebeneinander stellt. Du hast einmal so diese Bromance, einmal zwischen Dante und Randall. Dann hast du Jay und Silent Bob, das ist so eine ganz wilde Ehe, die beide miteinander haben, aber die funktioniert, weil Bob weiß genau, was Jay braucht. Und das ist ja eigentlich schon auch wieder so ein bisschen fast so ein trauriger Unterton, weil die beiden sind ja im zweiten Film hier ja quasi gerade raus aus dem Knast, waren auf Entzug und sind jetzt clean, aber wissen nicht, was sie machen sollen, deswegen verticken sie wieder Dope, aber sie haben jetzt zu Jesus gefunden, die Holy Fucking Bible immer am Start.
Is that a fucking Bible?
Hey, the Holy Fucking Bible, son!
Und übrigens, ich liebe dieses Buddy-Jesus-Motiv, was er in Dogma mit diesem Daumen hoch-Jesus kreiert hat. Das trägt ja Jay hier auch ganz provokant auf der Brust. Und Jay ist ja auch immer dann versucht, oh, mir ist langweilig. Und da kommt so ein ganz wichtiger Satz, ja, und Langeweile ist der erste Schritt zum Rückfall. Und das ist so eine ernsthafte Sache, die Smith hier einfach so am Rand aufmacht mit diesen zwei Junkies, wo ich mir so denke, absolut. Wenn du dich langweilst, du hast keine Perspektive, was sollst du machen, außer Drogen nehmen? Richtig. Und dann kommt Silent Bob, auch wieder so ein Meta-Kommentar um die Ecke und spielt Goodbye Horses auf seiner Boombox. Und Jay legt, ich finde, das ist eine absolut legendäre Tanz, ja, Nachahme ja auf Schweigen der Lämmer. Aber ich finde, er macht das so cool. Jason Mewes ist einfach, ich mag seine Art, sich zu bewegen und wie spontan der wahrscheinlich auch manche Dinge einfach gemacht hat und so mit seinem Lipstick und so und dann so in die Kamera so, würdest du mich ficken? Ich würde mich richtig hart ficken. Und du denkst so, ja, ich kaufe dem das ab, dass der das macht. fand ich eine sehr schöne, ja, Parallelbeziehung.
Mhm.
Und da ist schon fast dieses Love Interest zwischen Dante und Becky. Ich finde, das ist dann so die dritte Beziehung im Film. Es ist wirklich durch und durch eigentlich ein Liebesfilm, muss man sagen. Mit ganz viel Comedy, aber Liebesfilm. Aber jede dieser Beziehungen, die passen irgendwie, so schräg das ist, irgendwie gut miteinander zusammen. Die stehen so nebeneinander und denkst so, das ist so ein ganz merkwürdiges Liebesdreieck. Das funktioniert irgendwie.
Ja, es zeigt ja auch schön so das Ding von wegen, ja, nur weil du dich jetzt verliebt hast, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt deine Freundschaft aufgeben musst zu der Person, die du schon dein ganzes Leben lang kennst. Also das fand ich jetzt schön, was du gesagt hast, dass es durch und durch ein Liebesfilm ist.
Ja.
So weit habe ich gar nicht überlegt. Aber es hat was, ja, es ist schon
so. Er hat ja auch, ich finde, es gibt auch im Vergleich auch zum ersten Teil, hast du hier auf jeden Fall auch, finde ich, erkannt, dass Smith das auch so geplant hat, nämlich es gibt ganz viele Szenen, die auch ganz stark auf ihre Musik setzen. Also ich habe alleine es ist halt so 0815 Drehbuch in Anführungszeichen, es gibt irgendwo so einen Breaking Point, wo sie auseinandergehen und dann muss jeder entscheiden, was will er tun und das ist halt hier zwischen Dante und Becky, wo sie ja ihm dann gestanden hat, dass sie schwanger ist und ja, Dante kann nicht anders, er muss es sofort Randall sagen und Randall die erste Reaktion darauf, dass er eigentlich die Fresse halten soll, ist, möge dein erstes Kind ein männliches sein. Und Becky ist super pissed. Und dann kommt diese, ich finde, es ist eine wunderschöne Szene, auch mit einem sehr geilen Lied, das ich damals hoch und runter gehört habe, von den Smashing Pumpkins. So diese Autoszene, Becky fährt zur Frauenklinik, denkt über eine Abtreibung offensichtlich nach. Und Dante fährt durch die Gegend, sieht dann die Tochter ja von Kevin Smith da im Fenster winkend, so ein ganz zuckersüßes, dickbackiges Kind mit Zahnlücke und überlegt, will er das? Ist das meine Zukunft? Sehe ich mich auf dieser anderen Seite von dieser Fensterscheibe? Und das ist so eine melancholisch intensive Szene. Das hat so ganz viele romantische Vibes, finde ich, einfach drin. Das würdest du bei so einem Film gar nicht erwarten, dass sowas kommt, bin ich ehrlich.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch das, was ich damals nicht gesehen habe. Weil es wird einem ja auch nicht so auf dem Serviertablett irgendwie ins Gesicht gedrückt.
Ja.
Das ist ein Bild jetzt, aber eben, was man da alles rauslesen kann, wenn man nur das zulässt und auch bereit ist, da ein bisschen mehr dahinter zu schauen und sich Gedanken darüber zu machen, was sich Kevin Smith vor allem überlegt hat, was da alles drinsteckt dann in diesem Film. Das ist Wahnsinn. Das ist alles andere als in your face. Das ist sehr subtil und deshalb irgendwie auch umso schöner, gerade jetzt in einer Zeit, wo wir ja viele Filme haben, bei denen man wirklich alles erklärt bekommt und hier eben noch mit Bildern und nicht diese Erklärbär-Szenen haben muss, sondern wirklich noch mit dem arbeitet, was ein Film ausmacht, nämlich dieses Zeigen und nicht Sagen. Und das hat dieser Film oder das hat Kevin Smith in diesem Film wirklich gut drauf. Ja.
Ein anderes schönes Beispiel, das habe ich auch mir immer wieder in die Notizen geschrieben und die Szene liebe ich, das ist so diese Tanzszene, die kommt ja davor, wo er plötzlich...
Dieser Blues Brothers
Moment. Ja, genau. Moment, ja? Wo du einfach denkst, das ist jetzt so eine... Ich habe damals gedacht, beim ersten Schauen, okay, jetzt kommt irgendeine Parodie auf irgendein Musical, tralala, alle sind jetzt happy, die Sonne scheint noch mal 10 Grad heller als vorher, alle sind total überbeleuchtet, weil alle so happy sind. Und dann tanzen sie zu APC auf dem Dach rum und dann kommen plötzlich von überall Menschen und tanzen auf dem Spielplatz. Und das ist auch so eine Szene, die, finde ich, auch total untypisch Kevin Smith ist zu dem Zeitpunkt, die aber total echt für mich wirkt. Die macht mich jedes Mal fröhlich. Wenn ich diese Szene sehe, denke ich so, ey, ja, es ist gerade wirklich alles tippitoppi Teletubbiland bei denen in dem Moment. Und dann kommt ja dieser Break, wo Rosario Dawson sagt, ich bin schwanger. Aber das ist auch so dieser Mutwechsel, den du so hast. So dieses, du bist vorher noch bei irgendwelchen Kack-Blowjob-Szenen, dann tanzen die da total happy, Highschool-Musical-mäßig und plötzlich ist dann so ein Break mit, ich bin schwanger und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und denkst so, ja, das musst du erstmal eingefangen bekommen und deswegen bewundere ich dafür Kevin Smith, weil das für mich ist das perfekte Gleichgewicht zwischen einerseits so einer nerdigen, geekigen Comedy-Parodie und dieser Herzensformel, die er da, finde ich, am stärksten in seinen ganzen Filmen, die auch davor und danach kamen, hier, finde ich, kommt am stärksten diese Liebe durch. Das ist so ein Herzensfilm für mich. Da fühle ich mich richtig gut aufgehoben. Jedes Mal. Ich habe den schon 20 Mal gefühlt gesehen. Und jedes Mal muss ich mir echt so ein Pferd abgrinsen, wenn die da tanzen zur ABC mit ihren Zöpfchen und keine Ahnung. Das ist fantastisch.
Ich finde es schön eben, weil der erste Moment, als du diesen Film vorgeschlagen hast, war ich ja erfreut eigentlich, weil ich ja nicht damit gerechnet habe. Aber dass er jetzt noch bei dir oder so einen großen Stellenwert heute ist schwierig mit Reden bei mir. Ich arbeite zu viel und ich rede zu viel offensichtlich. Nee, bei dir so einen hohen Stellenwert hat, auch in deiner persönlichen, beim Film, jetzt will es gerade gar nicht mehr. Dass der bei dir so einen hohen Stellenwert hat, das finde ich schön, weil ich das nicht erwartet hätte, dass ich jemals einen Menschen treffe, der erstens diesen Film so feiert und liebt und andererseits mir diesen Film auch so schmackhaft machen kann wieder. Also ich habe ihn ja schon von alleine wieder mehr oder ihm mehr abgewinnen können, aber jetzt noch mit dir darüber zu reden oder vor allem dich zu hören, wie du darüber redest und welche Liebe du für diesen Film aufbringen kannst, mach mir gerade Lust, den Film nochmal zu schauen.
Ja.
Und ich finde die perfekte Wahl eigentlich für diesen Podcast, womit ich nicht gerechnet hätte, dass wir schon mit der ersten Folge so abliefern. Und deshalb vielen Dank, lieber Steffen, hast du diesen Film heute mitgebracht und mir nochmal gezeigt, wie viel das da eigentlich drinsteckt. Und hast mir auch gezeigt, manchmal lohnt es sich wirklich zweimal hinzuschauen und nicht alles irgendwie aufs Abstellgleis zu stellen, das man irgendwann vielleicht mal als minderwertiger beurteilt hat. Deshalb dieser Applaus gebührt dir.
Juhu, yeah, yeah. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hatte noch nie die Gelegenheit, mal diesen Film irgendwo unterzubringen. Deswegen freue ich mich, dass du mir die Gelegenheit geboten hast und Es macht mich natürlich richtig, es ist so ein bisschen stolz, dass ich dich so mit dieser Liebe ein bisschen anstecken konnte vielleicht. Das ist eine gute Art von Erkältung. Wenn man danach dann ein bisschen rumschnieft, aber aus den richtigen Gründen, dann denkt man sich so, ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Und mal unter uns, wenn du mir jetzt die Frage gestellt hättest, irgendwann mal im Leben, welche drei Filme würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Clerks 2 wäre zweimal dabei. 2 von 3.
Ja, ich meine, wenn du ihn so oft schaust, kann es ja gut sein, dass er mal kaputt geht und dann hättest du eben noch eine...
Du brauchst ein Backup.
Genau, ja. Nee, es ist wirklich toll, weil eben, also du konntest ihn unterbringen und hättest du denn erwartet, dass der so gut jetzt da reinpasst in dieses Thema? Weil ehrlich gesagt würde man im ersten Moment ja wirklich nicht daran denken, ja so, ja, jetzt ist so ein bisschen... Liebesbeziehungen der besonderen Art. Hast du dir das jetzt ein bisschen zurechtgebügelt oder war das von Anfang an klar für dich, dass das jetzt so klar, dass wir so klar da rausgehen werden aus dieser Podcast-Folge, dass das eigentlich der perfekte Liebesfilm ist für diesen Summer of Love?
Nee, habe ich natürlich nicht erwartet. Ich überrasche mich auch immer selbst, so wenn ich mir selbst dann mit meinen Monologen irgendwie zwischendurch mal zuhöre und denke so, ist gar nicht so dumm, was ich gerade gesagt habe. Stimmt, und dann hat man so Selbsterkenntnisse und denkt so, und man steigert sich dann auch rein. Also ich bin jetzt halt gerade auch, ich muss ja wirklich sagen, ich war ganz, ganz lange auch so ein kleiner Kevin Smith Fanboy, bin ich ehrlich, bis zu einem bestimmten Grad. Also was hier so dieser Liebesaspekt für mich ist zum Beispiel der ultimative Nerd-Aspekt bei Mallrats zum Beispiel. Das ist einer meiner anderen Lieblingsfilme von Kevin Smith, wo ich aber weiß, der findet ganz viel auch nicht an Gegenliebe bei vielen Leuten, weil die den total unreif finden und total unausgegoren. Aber hey, eine Dame mit drei Brüsten, die nicht in Total Recall auftaucht, das hat auch nur Kevin Smith hingekriegt. Von daher, ich habe da immer eine Freude dran, wenn ich davon Leuten einfach mal erzählen kann. Und es gibt auch, habe ich so das Gefühl, so ganz viele, so ein bisschen verkappte Kevin Smith-Fans, die manchmal so ein bisschen gekitzelt werden wollen, dass sie einfach mal so rauskommen und sagen, ja doch, der war doch schon irgendwie schön. Und hey, ich habe auch was gelernt aus dem Film. Hey, man geht nie Arsch zum Mund, ganz ehrlich. Macht man einfach nicht.
Das hätte eigentlich das Schlusswort sein sollen. Liebe Filmsündis, noch eine Weisheit für euch jetzt, um hier rauszugehen. Man geht niemals.
Niemals.
Niemals Arsch zum Mund.
Niemals.
Ja, was mich natürlich auch immer interessiert bei meinen Gästen, ich weiß, es ist vielleicht nicht so einfach, wobei bei dir habe ich das Gefühl, könnte es einfach, also für dich könnte es einfach sein. So eine kleine Top 5 mache ich ja immer gerne. Und wenn wir schon über die New Jersey-Reihe und über Kevin Smith sprechen, würde ich doch gerne eine kleine Top 5 machen, also so wie wir zu Spätsünderzeiten zu sagen pflegten, einen Fünfer-Olymp. Kannst du das aus dem Stegreif einfach so abliefern oder wie sieht das aus? Müssen wir das vertagen auf ein nächstes
Mal? Nein, 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 das kann ich liefern. Also
okay, wie wollen wir es machen? Immer einen Platz nacheinander einen Platz nennen, bei 5 anfangen und dann auf die 1
zu. Ja, so können wir es machen.
Dann beginne ich bei meiner 5. Da wäre bei mir definitiv Jay und Silent Bob Strikes Back.
Ja, bei meiner 5, ich bringe Chasing Amy rein, weil ich den irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert finde und ich habe damals so einen kleinen Crush auf, wie heißt sie, Joey Adams gehabt, bin ich ehrlich. Nee, das ist meine 5.
Bilde ich mir das nur ein oder war die nicht auch mal mit Kevin Smith zusammen? Oder bin ich jetzt da ganz
falsch? Ich glaube, das war während Mallrats, da waren die mal zusammen. Aber er war gefühlt schon immer mit Jennifer Schwalbach zusammen.
Ja. Die ja hier eben die Verlobte von Dante spielt übrigens, haben wir auch noch
unterschlagen. Mrs. Hicks, ja.
Genau. Ey, ich weiß nicht, Chasing Amy, der war mir so, den habe ich auch vor Jahren eben in dieser Zeit geschaut und irgendwann ging mir das auf den Sack. Das war dann irgendwann nur noch so ein Meme die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich so gedacht, so könnt ihr jetzt endlich mal eure Klappe halten. Und deshalb, vielleicht müsste ich den auch wieder mal schauen. Wie sich ja gezeigt hat, kann sich ein Rewatch definitiv lohnen.
Ja.
Gut, dann mache ich sonst weiter mit meiner Nummer 4. Hätte ich nicht gedacht, dass das so weit kommt. Vielleicht wird er sogar noch weiter hochsteigen, wenn ich die anderen alle nochmal schaue. Aber Clerks 2 ist bei mir jetzt auf Platz 4 gelandet.
Ah, sehr schön. Ja, bei mir ist auf 4 Strike Back. Das ist immer ein guter Lacher für zwischendurch.
Dann kommen wir zu den Top 3. Da wäre bei mir momentan Clerks drauf. Den habe ich ja jetzt erst einmal gesehen. Kann also gut sein, dass der auch noch höher gewichtet wird. Das hängt ein bisschen davon ab, wie mein Platz 2 und 1 sich gehalten haben, wenn ich die wieder mal schaue. Aber eben, zuerst dein Platz 3.
Oh ja, da tue ich mir auch schwer. Ich glaube, ich bringe jetzt schon Dogma, weil das war einer der ersten Smith-Filme für mich, auch aus diesem Universum, habe ich ja vorhin erzählt. Ich habe nichts verstanden von den Insidern, aber ich finde ihn bis heute immer noch, ich bin immer noch fasziniert, wie der all diese Leute da reingebracht hat und vor allem, was der da an Effekten, an Brutalität, aber auch an Message reingebracht hat. Und ja, Alanis Morissette ist einfach göttlich, buchstäblich.
Ich kann mir nicht mal mehr Morgan Freeman als Scott vorstellen. Es ist Alanis Morissette und das muss man zuerst mal hinbekommen. Dogma ist bei mir auf Platz 2. Wobei ich eben sagen muss, ich weiß noch ganz gut, dass mir der damals sehr gefallen hat. Ich habe ihn aber, glaube ich, wirklich viel zu lange nicht mehr gesehen. Aber so aus der Distanz heraus ist das bei mir immer noch der Platz 2. So aus den verschwommenen Erinnerungen.
Hol das auf jeden Fall mal nach. Ich finde, der ist heute immer noch sehr geil. Ja, meine 2 ist Mallrats. Also total unterschätzt, aber genauso einfach ein anderes Szenario zum Quickstop und zu dem Burgerladen. Aber diese Mall, die funktioniert für mich so gut. Und mal ganz ehrlich, wenn einer den Batman richtig gut kann, ist es halt Kevin Smith. Das sieht halt einfach unglaublich witzig aus. Und ich könnte stundenlang, glaube ich, auf dieses Bild schauen. Ich würde nichts sehen. Also, Even Supply ist, ich fühle ihn.
Ich habe mich ja bewusst zurückgehalten jetzt, was Mallrats angeht, weil ich ja gewusst habe, dass ich dieses Ranking plane. Weil bei mir eben, ich erwähne es hier nochmal, ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, seit ich den gesehen habe. Aber genauso wie bei dir hat mir dieses Setting so gefallen. Ich fand die Witze lustig. Ich fand die Figuren sehr liebenswürdig. Ich hatte wirklich Riesenspaß an diesem Film. Noch ein bisschen mehr als mit Dogma. Und deshalb ist bei mir Mallrats auf Platz 1 gelandet.
Kann ich aber auch voll verstehen, weil einer meiner Lieblingsschauspieler im View Askewverse ist Jason Lee. Und der spielt ja auch hier unglaublich geile Rollen. Also ich meine, in Dogma als Oberdämon, in Mallrats ist er ja auch dieser coole Dude in diesem Trenchcoat. Ich lieb den Typen. Ich war fast ein bisschen schade, dass er in Clerks 2 nur so eine kleine Randrolle hatte. Aber ja, meine 1. Es ist eigentlich der Platz wird geteilt, weil für mich gehört tatsächlich Clerks 1 und 2 irgendwie zusammen. Es ist so eine ganz merkwürdige Verwebung von diesem Film, weil es einfach diese Geschichte, also ich glaube, Clerks 2 funktioniert nicht, wenn du Clerks 1 nicht gesehen hast. Behaupte ich felsenfest. Ich glaube, dann sind diese Figuren einem gar nicht so wichtig, wenn man nicht weiß, wo die herkommen. Und das macht diese beiden Filme so untrennbar für mich. Deswegen packe ich die hier also als Clerks 1 und 2 auf die 1, weil die sind so dicht verwoben. Und hey, der schönste Satz in Clerks 2 ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Ist, spürst du das? Heute ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Und dann zoomt die Kamera aus auf die Milkmaid und die Credits laufen. Fantastisch.
Ja, das ist jetzt witzig, weil du ja gar nicht weißt, wie dieser Podcast aufhören wird. Aber da sind wir uns auf jeden Fall einig, wie er aufhören muss. Aber ja, den gönne ich dir natürlich, Clerks 1 und 2, da bin ich voll deiner Meinung. Und das ist etwas, das ich bis jetzt auch schmerzlich ignoriert habe in meinen Ausführungen, weshalb Clerks 2 bei mir dieses Mal viel besser funktioniert hat, das hat natürlich wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle gespielt, dass ich diese beiden Filme back-to-back letzten Sonntag geschaut habe und Clerks 1, wie ich gesagt habe, das erste Mal. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass ich Clerks 2 mittlerweile sehr viel mehr abgewinnen kann. Und ja, ich kann es wahrscheinlich trotzdem nicht ganz sein lassen, dass ich zumindest mal reinschaue in Clerks 3, auch wenn du davon abrätst.
Ja, also bei Clerks 3, ich sag mal so, er geht halt einen sehr drastischen Weg. Einen Weg, wo ich mir vorstellen kann, den wollte er vielleicht schon beim zweiten gehen, hat sich aber nicht getraut. Aber der dritte hat tatsächlich ein sehr tragisches Ende, wo ich wirklich auch mit einer Träne im Knopfloch da saß und hab gedacht, okay, Kevin Smith setzt hier einen Schlusspunkt für sich, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist auch so ein Fanpleaser gewesen. Die Leute haben ihn genervt. Wann kommt noch was aus deinem Universum? Wann kommt mehr Clerks? Und ich glaube, er war einfach genötigt, den Film zu machen, den dritten Film. Genauso wie das Jay und Silent Bob Reboot. Aber ich glaube, wenn was unter Zwang passiert, wird es selten gut.
Ja, da gibt es genug Beispiele, die das schon gezeigt haben. Leider ist der jetzt mittlerweile offensichtlich, wie wenn man dir so zuhört, auch dort gelandet. Ja, nur mal schauen, ja. Was wünschen wir uns denn für Kevin Smith, wenn wir da schon beim Thema sind? Er wurde immer dazu gedrängt. Ich habe auch gehört, dass diese Mallrats-Fortsetzung auch immer noch nicht ganz vom Tisch ist. Auf jeden Fall wird immer wieder darüber gesprochen. Wie ist es das, was wir uns wünschen von Kevin Smith und auch für Kevin Smith oder doch eher etwas anderes?
Boah, das ist eine harte Frage.
Also weil wirkt ja eigentlich schon recht zufrieden bei dem, was er macht. Also
ja. Ich glaube, dass Kevin Smith einfach, er war ja auch vor einigen Jahren sehr schwer krank. Also er musste ja dann auch, das ist glaube ich auch so ein Fan-Moment gewesen für ganz viele, so ein Schock, wo er diesen Herzinfarkt hatte. Und ich glaube, er hatte sogar zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall danach hat er ja dann zum Beispiel beschlossen, so krass viel abzunehmen, sich viel gesünder zu ernähren. Hat, glaube ich, wenn man über Instagram geguckt hat, jeden Tag irgendwie so einen Hike durch die Hollywood Hills gemacht. Total respektabel, dass er sich dazu jeden Tag aufgerafft hat und sich so quasi das Leben gerettet hat. Weil ich glaube, sein Vater ist auch schon an irgendeiner Herzkrankheit gestorben. Und ich wünsche ihm tatsächlich von der Seite erstmal, dass das sich auch auszahlt, dass er diesen Lebenswandel, dass er dadurch eben noch ganz, ganz viel Tolles, Nerdiges erleben kann und uns auch Nerdiges dadurch zurückgibt. Weil ich glaube, seine Filmzeit ist vorbei, bin ich ehrlich. Ich glaube, dafür hat er andere Stärken und ich sehe ihn tatsächlich so in der Rolle des Producers, des Schreibers. Deswegen, wenn es irgendwann mal, ich glaube, es ist ja auch im Gespräch, einen neuen He-Man-Realfilm irgendwann zu machen oder so Geschichten. Bitte, bitte, bitte bindet Kevin Smith da ein. Diese beiden neuen Cartoon-Serien, die der da an den Start gebracht hat, die sind brachial gut. Die sind unglaublich clever. Die sind unglaublich modern auf der einen Seite, aber auch trotzdem für die Klassiker, und das ist ja das, was Kevin Smith kann. Er kann das Alte hochhalten, aber trotzdem das Neue geil finden. Und das bringt er zusammen. Und ich glaube aber im Film, da ist sein Horizont schon lange, sein Zenit schon lange überschritten. Das würde ich gern nicht mehr sehen, was er da jetzt mit Clerks 3 oder so gemacht hat. Nicht in der Form, bitte. Das wünsche ich mir.
Und das soll gefälligst auf dich hören, weil da spricht ein richtiger Fan. Das hört man raus bei der Leidenschaft, die du aufbringst für Kevin Smith. Was ich mir persönlich wünsche, dass euch Steffen ein bisschen so angesteckt hat, wie er mich angesteckt hat. Also es gibt ja kein größeres Kompliment, als zu sagen, ich möchte den Film gleich nochmal schauen, obwohl ich ihn gerade erst gesehen habe. Ich hoffe, dass es euch auch so gibt, falls ihr Clerks 2 oder Clerks 1 nichts abgewinnen konntet, schaut euch die Filme nochmal an mit dem im Hinterkopf, was wir heute besprochen haben. Dann seht ihr den Film oder die Filme vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen. Und wenn wir schon von Sachen reden, die wir uns wünschen, ich wünsche mir auch, dass ihr mal beim Steffen vorbeigeht auf seinem seinem Kanal, der Trash-Taucher. Eine ganz coole Sache, die er da macht, eine tolle Sommerreihe, die aktuell gerade läuft bei dir, Steffens. Thema Urlauber ist ja im Moment noch gerade aktuell, wo du die Bademeister und Ballermann 6 zum Beispiel besprochen hast. Flodder 2, eine Familie zum Knutschen in New York. Natürlich, da ging mir das Herz auf als großer Fan der Flodders. Da hatte ich auch gerade Lust, alle 3 Filme wieder mal zu schauen. Ist auch viel zu lange her. Wäre auch mal was für ein Podcast.
Oh ja.
Oder zuletzt Erkan und Stefan, der Tod kommt krass. Und was mir ja so gefällt, auch wenn man vielleicht jetzt mit diesen Filmtiteln, wenn man sie hört, nicht viel anfangen kann, ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, wie viel man von dir noch mitnimmt, so an Lehrstunden, wie viel du recherchierst und auch sorgfältig recherchierst. Ich frage mich, wie viel, dass du da investierst pro Podcast-Folge. Das ist ja Wahnsinn teilweise. Also dass es wirklich spannend ist, auch bei Filmen zuzuhören, die man vielleicht als erstes gar nicht so denken würde, dass man da eine Stunde lang zuhören mag.
Ach schön, das freut mich. Ja, ich investiere meistens zu wenig Zeit, habe ich so das Gefühl.
Merkt man aber nicht.
Danke, dann bin ich tatsächlich ein guter Täuscher. Ich habe es gerade bei der Flodders-Folge gemerkt, da habe ich mich ein bisschen falsch an den ersten Teil erinnert, lag aber auch daran, dass ich ihn schon wirklich 10 Jahre nicht mehr gesehen habe. Und merket auf, lasst euch niemals von einer KI eine Zusammenfassung zu einem Film machen oder generieren, den ihr schon länger nicht mehr selbst gesehen habt. Ihr werdet beschissen um alle Ecken. Also von daher lieber nochmal selbst in die Mühle werfen. Aber Dankeschön, dass das so schön bei dir ankommt. Aber hey, vielleicht nehmen wir uns irgendwann mal Flodder Forever vor. Das ist ja, das ist auch so ein grenzwertiges Gerät. Eieieiei.
Ja, den habe ich witzigerweise wirklich vor kurzem mal wieder geschaut, weil ich den irgendwie auf YouTube fand. Da ist der ganze Film drauf irgendwie.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, so der Nostalgie willen schaue ich mir den nochmal an. Aber ja, du hast schon recht, ja. Da gäbe es viel darüber zu reden. Und gut für dich habe ich den ersten Flodders-Film auch wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren das letzte Mal gesehen, weil mir überhaupt nicht aufgefallen ist, dass du den irgendwie falsch in Erinnerung hattest.
Ja, ein Hoch auf aufmerksame Zuhörer, die mich dann immer fleißig auf YouTube oder so in den Kommentaren korrigieren. Dankeschön, ich habe euch auch lieb. Bussi.
Fundiertes Feedback in so, wie ihr es gerne auch haben möchtet, wenn man euch Feedback gibt, ist immer willkommen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann lasst es bitte bleiben. Und was ich auch noch gerne erwähnen möchte und nicht vergessen möchte, ist, dass du beim lieben Kollege Kühne und seinen Komparsen Jacko und Carlo auch zu Gast warst beim Movie Break Trashcast. Und da tatsächlich auch mal sie in die Abgründe des Trash entführt hast. War ja wirklich schön, da reinzuhören, weil ja, sie bewegen sich ja meistens so in gescheiterten Hollywood-Projekten hin und her. Und du hast ja tatsächlich was gefunden, dass das die Bezeichnung Trash tatsächlich verdient hat.
Jeder sollte mal die Astro-Zombies gesehen haben. Ihr habt es zuerst gehört.
Höret. Glaubt diesen Mann, er hat heute schon ganz viele schlaue Dinge gesagt. Und eben, wenn ihr Zeit habt, dann hört doch mal da rein. Ich verlinke euch natürlich alles, was wir da angepriesen haben, in den Shownotes. Quelle dazu findest du in den Shownotes. Ja, Steffen. Obwohl ich heute ein bisschen um meine Worte ringen musste, das ist eben das Los, das man hat, wenn man nebenbei noch bei einer Radiostation arbeitet. Irgendwann ist einfach die Fresse müde, aber du hast das gut aufgefangen und zum Glück werdet ihr dank Schneidprogramm auch nicht viel davon mitbekommen.
Ein Hoch auf den Schnitt.
Ich liebe den Schnitt. Ich hasse mich immer selber, wenn ich mich so viel verquatsche, weil das gibt mir mehr zu tun dann im Schnitt.
Ja, das ist ein Problem vom Zukunftsbodo. Also ja, von daher, eben. Jetzt kannst du es noch genießen, bevor der Ärger losgeht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Zukunftsbodo. Der regt sich immer wieder auf, ab diesem Vergangenheitsbruder. Trotzdem würde es mir natürlich Spaß machen, lieber Chef, wenn wir uns irgendwann hier wieder treffen. Ich sollte Alkohol trinken während der Podcast-Aufnahme. Das kommt meistens besser, als wenn ich nüchtern bin.
Hättest du mal gemacht. Ich habe hier in der Zeit den restlichen Sangria aus meiner Ballermann-Folge abgezogen. Also, der hilft.
Ja, davon habe ich nichts gemerkt. Gut. Nee. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich hoffe, wir tauchen auch wieder mal gemeinsam ab. Ob es jetzt Flodders sind oder sonst irgendwas. Es gibt noch ganz viele Gewässer, ganz tiefe Gewässer, die noch nicht erforscht sind. Danke, Steffen, für deine Zeit und die nächste Folge Summer of Love kommt bestimmt bald hier auf diesem Kanal. Jetzt lassen wir diese aber noch so richtig absacken und verinnerlichen, was uns der Steffen zu Clerks alles Schönes gesagt hat. Und dir, lieber Steffen, gebührt natürlich das letzte Wort, bevor dann unsere beiden Clerks, der Dante und der Randall, noch die ganz letzten Worte haben werden. Danke nochmal an dich und hoffentlich auf bald.
Ja, danke schön zurück. Danke fürs Bälle zu spielen. Danke fürs Bälle auffangen. Wunderbare Gespräche, die ich immer mit dir habe. Das finde ich immer sehr beeindruckend, was man sich so gegenseitig auch entlocken kann und auch neue Erkenntnisse findet. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eine gute Zeit. Es sind jetzt ja fast 2 Stunden auch vergangen. Heieiei, wie die Zeit rennt. Liebe Leute, egal was ihr macht in diesem Sommer, denkt dran, trinken ist wichtig, aber auch mal Wasser zwischendurch. nicht dehydrieren. Und ich werd mir jetzt mal eine Runde Go-Kart gönnen, weil, hey, manche Dinge, die ändern sich einfach nie. Tschüss, ciao und adiositas, ihr Lieben.
You know what?
What?
You're not even supposed to be here today.
Can you feel it?
Feel what?
Today is the first day of the rest of our lives.
Okay, that's a wrap.
The fucking Hobbit movies were boring as hell. All it was a bunch of people walking. 3 movies of people walking to a fucking volcano. Even the fucking trees walked in those movies.